Herzlich willkommen im Sumpf. Wenn ich mich selbst schon über diese Musik hier im Intro freue, dann bedeutet das, dass wir schon sehr lange nicht mehr über Mesh geredet haben. Und wenn wir über Mesh reden, dann begrüße ich den Gregor. Hallo Gregor.
Hallo Felo, es ist immer wieder schön, ins 4077. zurückzukommen.
Ja.
Den Ort, wo wir hoffentlich nie abgezogen werden, weil wir unsere Punkte voll haben, oder?
Es könnte gefährlich sein, ja. Es könnte sehr gefährlich sein. Es gibt ja in jeder Serie ja immer diese besonderen, also gefühlt in jeder Fernsehserie diese ganz besonderen Episoden. Mesh ist da ja keine Ausnahme, sondern fast eher noch die Regel. Und es gibt diese eine Episode, die wir schon so oft angesprochen haben, aber irgendwie dann doch nie besprochen haben. Und das ist der Abschied, beziehungsweise sagen wir es gleich mal gern, dass wir spoilern an dieser Stelle, der Tod von Henry Blake.
Gott.
Darüber reden wir. Abyssinia Henry, die letzte Party Henry. Das ist das Ende der dritten Staffel.
Ja.
Und jetzt muss ich dich mal was fragen, Gregor, weil das ja eine von diesen ganz besonderen Folgen ist. Hast du die sehr, seit du Mesh gesehen hast, sehr oft oder sehr selten gesehen?
Ich habe die immer wieder gesehen. Also es ist nicht selten, dass ich die Folge gesehen habe. Ich kann mich sogar noch erinnern, wie ich sie das erste Mal gesehen habe. Ja. Also das war das tatsächlich ein prägendes, ich weiß nicht, ob das die Erstausstrahlung war. Das ist ja bei Mesh so ein bisschen wild gewesen. Ne? Die Folge ist ja 18. März 75 in den USA ausgestrahlt worden und bei uns das erste Mal am 11. Januar 1992 auf ProSieben halt, ne? Ich weiß nicht, ob das da war oder ein bisschen später. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich beim Abendbrot mit meinen Eltern saß, die bis heute auch noch große Mesh-Fans sind und so. Und dass wir das da beim Abendbrot einfach gesehen haben. Und ich weiß noch genau, dass das krass, dass dann die letzte Szene kam und ich da gesessen habe und gesagt habe, boah, krass, Alter. Also dieses Gefühl hatte ich da wirklich schon, dachte mir, oh, das ist aber was Besonderes und so halt, ne? Und auch was total Trauriges. Sowas nimmt mich mit. Ja. Weißt du, gefühlt hatte ich ein Jahr vorher erst Tascha Jahr verloren. Und so halt. Das hat mich auch geprägt. Sogar da weiß ich noch, wo ich, in welcher Situation ich war. Nämlich im Hotelzimmer mit meiner Mutter, weil wir auf einer Beerdigung von einem Verwandten waren.
Oh mein Gott.
Was ich mich daran erinnere, ist die Beerdigungsszene von Tascha Jahr. Was viel über mich aussagt.
Das hätte ich mir dann auch gemerkt, weil ich habe es mir bei beiden jetzt nicht merken können.
Na, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein bisschen spät, aber es könnte so in dem Dreh gewesen sein. Und ich habe danach immer mal wieder diese Folge geguckt und bei jedem Rewatch ist sie ja auch einfach logischerweise drin halt, ne?
Es ist bei mir tatsächlich eine von den Folgen, die ich ganz, ganz selten gesehen habe. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich sie in meinem ersten Mesh-Durchlauf damals gesehen oder verpasst habe. Aber wahrscheinlich habe ich sie gesehen und es ist so eine dieser Folgen, die mich auch mitgenommen haben, weil Henry Blake, das ist einer der Charaktere gewesen, den ich immer gemocht habe. Das ist so der Underdog, das ist so ein bisschen der Trottel, aber der liebenswerte Trottel. So ein bisschen die Fußmatte von allen, aber ich mochte ihn und er hat mich eher so optisch als vom Charakter an einen meiner Professoren erinnert, den ich auch sehr mochte, der leider auch schon seit ein paar Jahren verstorben ist. Und daher hat mich dann dieses Ende dieser Folge, wo man dann erfährt, dass Henry gestorben ist, wahrscheinlich doch sehr mitgenommen und ich habe mir es dann wohl immer wieder eher verkniffen, die Folge nochmal anzuschauen, weil ich mir diese unangenehme Erfahrung ersparen wollte. Und während ich die Serie ansonsten rauf und runter gesehen habe, habe ich jetzt heute mir als Vorbereitung für die Besprechung die Folge angeschaut. Normalerweise ist, wenn wir das ein bisschen langfristig machen, planen, dann schaue ich mir die zweimal vorher an, mit Abstand von ein paar Tagen. Also heute nur einmal und ich glaube, das könnte das dritte oder vierte Mal gewesen sein, dass ich die Folge seit den 90ern gesehen habe. Ich habe die wirklich so gut wie nie angeschaut im Vergleich zu allen anderen Folgen.
Weil der Schmerz so hart war für dich?
Ja, zum einen, also mir geht das dann wirklich nahe, diese Abschlussszene im OP, die wir ja schon öfter besprochen hatten, da kommen wir auch gleich dazu. Das ist schon recht hart, also ich war da jetzt heute auch überraschend nah am Wasser gebaut. Ich dachte, Gottes Willen, mich hat es echt erwischt, Pipi in den Augen gehabt. Aber es gibt noch andere Gründe. Also diese mit dem Wissen, was am Ende passiert, ist es eine Folge, die ganz hart zu schauen ist für mich. Also wir gehen mal in die Besprechung rein und ich gehe darauf gleich später nochmal ein. Also wir hatten jetzt, wir wissen gerade mal kurz, bevor du den Inhalt machst, sage ich nochmal kurz, wo wir gerade in der Serie stehen. Ende der dritten Staffel. Es ist also die Urbesetzung. Nicht ganz die Urbesetzung, also so Charaktere wie Spearchucker Jones oder der Australier, der mit dem gezwirbelten Bart, der Anästhesist sind nicht mehr dabei. Aber Hawkeye, Trapper, eben Henry, Margaret, Frank Burns, Radar, Father Markey und Klinger sind alle dabei. Und noch, muss man jetzt an dieser Stelle sagen, das Ganze hat, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, wer es geschrieben hat und wer
Regie Larry Gelbart, der hat Regie geführt und Drehbuch geschrieben. In der Folge. Der schien sauer gewesen zu sein. Die Personalunion.
Naja, und wie gesagt, 1975, also ist auch so, ich vergesse immer, dass das Ganze aus den 70ern stammt und in den 50ern spielt. Für mich ist das so eine zeitlose Angelegenheit. Und erst als wir am Schluss Henry in seinem Zivilklamotten sehen, in diesem Anzug, in diesem Zweireiher mit diesem
Hut. Sehr gut. Und den Schuhen.
Und
den
Schuhe sind das Geilste. Und er so ein bisschen aussieht wie so ein Chicagoer Gangster. Eigentlich müsste er noch so ein Geigenköfferchen unterm Arm tragen. Da fällt er mir erstmal auf, das spielt ja wirklich in einer ganz anderen Zeit.
Überleg mal, wie lange jetzt schon die 70er her sind.
Wahnsinn, oder?
Also damals war das ja schon 20 Jahre später, nachdem was er spielt. Also das ist schon krass, ne? Ah ja.
Wahnsinn. Ja, aber dann sag doch mal, worum geht's in der Geschichte? Wie ist die Handlung?
Also sie ist relativ kurz und kompakt. Es gibt auch nur eine A-Handlung. Es gibt eigentlich nur eine A-Handlung. Es ist der Abschied von Henry Blake, weil Henry Blake hat die Punkte voll und den Kahn und in dieser Folge, aber vor allen Dingen hat er die Punkte erreicht, von dem wir schon etliche Male gehört haben in der Serie und auch immer wieder hören werden. Wenn eine bestimmte Anzahl an Punkten erreicht wird durch Zeit, Taten und so weiter, dann hat man sich quasi die Nachhausefahrt verdient. Das bekommt Henry Blake zu Beginn in einer OP-Szene auch von Radar gesagt, da er seine Post durchsucht hat und Briefgeheimnis war ihm nicht so wichtig. Er hat gleich den Colonel im OP vor allem informiert. Er darf nach Hause fahren und das geht auch wohl so ad hoc, dass er nur wenige Tage Zeit dafür hat. Also ist Henry jetzt auf der einen Seite dabei, Kontakt mit seiner Frau aufzunehmen und sowohl erst der gemeinsame Telefontermin, der gestaltet sich ein bisschen schwierig wegen den einem Tag und 14 Stunden Zeitunterschied, wie wir erfahren. Aber da kommt man noch zusammen, man plant den gemeinsamen ersten Abend, wenn man dann wieder zu Hause ist. Und währenddessen wird auch schon, der gute Henry Blake auch schon dabei, sein Büro aufzuräumen und sich so ein bisschen schon von Radar zu verabschieden. Und man fängt so ein bisschen an, diese Vater-Sohn-Beziehung so ein bisschen nochmal hervorzuheben und auf eine neue Ebene zu bringen und auch zu einem Abschluss. Währenddessen sind Margaret Houlihan und Frank Burns, die könnte man so ein klein bisschen eine Behandlung, aber eigentlich auch nicht, die sind schon wie die Geier am Schweben um die Kommandantur und bereiten sich schon darauf vor, dass Frank Burns dann der nächste Colonel des Smash-Camps wird und wie er das Ganze dann nach seinem Bild formen wird. Das ist allerdings hier, dann wird es noch nicht weiter ausgeführt. Der Großteil der Folge ist dann im Prinzip eine Verabschiedung bei Rosies Bar zwischen Trapper, Hawkeye, Radar und dem guten Colonel, die sich beessen und betrinken und der Colonel kriegt auch einen geilen Anzug geschenkt und dann singt auch noch so ein Chor für ihn. Am Ende, danach kommt noch ein letzter Salut, quasi ein Appell, wo er sich nochmal von den einzelnen Hauptdarstellern ganz kurz verabschiedet und quasi vermeintlich nach Hause fliegen kann. Also eigentlich eine bis dahin sehr, sehr schöne, fast klassische MASH-Folge, die tatsächlich vom Karlauer-Faktor in Teilen sehr an die Anfänge der Serie erinnert, was sicher auch beabsichtigt ist, und geht dann halt in die legendäre letzte Szene über, bei der halt die, die versammelte OP-Mannschaft von Raider wieder mit einem Brief reinkommt, beziehungsweise mit einer Nachricht im Gegensatz zu der ersten Nachricht, dass Henry Black nach Hause kommt, hat er jetzt allerdings sehr, sehr schlechte Nachrichten, die er der versammelten Mannschaft mitteilen muss. Die ist kurz und knapp. Er sagt, Henry Blakes Flugzeug wurde über dem japanischen Meer abgeschossen. Es gab keine Überlebenden. Und dann geht er raus, schluchzend, und die Kamerafahrt geht das durch das OP-Team. Es ist Schweigen, keiner sagt etwas. Man hört ein Instrument fallen. Ich glaube, Klinger hat es fallen gelassen, habe ich so vom Gefühl her. Ich bin aber nicht ganz sicher. Und die Folge endet mit einem Kamerashot auf Trapper und auf Hawkeye, die auch still vor sich hin arbeiten und alle sprachlos und fassungslos sind. Und es ist Schweigen. Damit endet die Folge vermeintlich. Es gibt dann noch einen kurzen, nochmal einen Salut, ein Goodbye, ne, wo gesagt hat, hier ist MASH 4077 verabschiedet sich widerstrebend von Colonel Henry Blake, und wir sehen da noch einige kurze Ausschnitte aus den bisherigen drei Staffeln, so einige Highlights in Colonel Blakes Geschichte. Das sind so allerlei Gags, die zusammengeschnitten wurden, also so kleine Momente. Das ist eine vielleicht 30 Sekunden Sequenz,
ja, so ein Commander Riker träumt Abschluss,
genau, so ein bisschen, genau, ja. Also eigentlich wirklich ist eigentlich nicht viel, was in der Folge passiert, ne?
Nee, ziemlich straight, und ja, tatsächlich eigentlich nur eine A-Handlung. Bestenfalls könnte man als Mini-B-Handlung die Sache zwischen Frank und Margaret
hernehmen,
die sich gerade so darauf vorbereiten, dass Frank demnächst das Kommando übernimmt, und sie steckt eben so das Eichenlaub vom Colonel-Rang schon an, den er ja noch nicht kriegt, den er nie kriegen wird wahrscheinlich, also nicht in nicht in Korea. Ja. Und ich habe gelesen, dass er den am Schluss sogar tatsächlich noch am Kragen trägt, während sie dann am Helikopter stehen. Ist mir nie aufgefallen.
Nee, ist mir auch nicht aufgefallen. Aber weißt du, was ich mich viel mehr gefragt habe? Woher hat Margaret die Colonel-Insignien? Also sie tut ja so, als ich habe sie bereits für dich vorbereitet und liegen quasi, um sie dir dann anzustecken. Das bedeutet aber, diese Rangabzeichen muss sie ja, sie holt die ja aus so einer Art Schatulle raus, muss sie ja da liegen haben von so einem Colonel.
Ich würde mir jetzt mal sagen, da es sich zu dem Zeitpunkt Margaret, da das immer noch Hot Lips ist, ist das einfach ein Souvenir von einem der vielen Colonels, die sie kannte.
Also du meinst, das ist einer, der ihr beim Umstellen des Zelts geholfen hat, dabei, weil er viel geschwitzt hat und sich entledigen muss, weil es so warm war, seine Colonel-Zeichen, Insignien der Macht da liegen gelassen hat.
Genau,
und sie nie wiederhaben wollte.
Ja, vielleicht ja auch einfach als Abschiedsgeschenk, als Rendezvous geschenkt hat und dann Missing in Action ein Formular ausgefüllt hat, um die Insignien, weil vielleicht wäre sie ja selber irgendwann mal zum Colonel befördert. Sie hätte es zumindest verdient. Mehr
definitiv
als Frank.
Ja. Definitiv, ja. Beide sind Majors, aber das er ist ja der Stellvertreter, somit ist er eigentlich, man könnte ja auch sagen, sie ist ja auch Major, also warum wäre nicht sie ein möglicher Kandidat, aber formal ist ja Frank Burns der Stellvertreter und dann somit wahrscheinlich die logische Wahl, wenn es um die Nachbesetzung geht halt, ne?
Ja, da ist die Army, aber hat er, wie wir dann in der nächsten Staffel erfahren werden, ja andere Vorstellungen.
Genau. Zum Glück. Wir können ja nochmal, ich würde gerne nochmal an den Anfang der Folge gehen. Ne? Wir haben ja so eine klassische OP-Szene.
Ja.
Was ich schön finde, ist, dass die Songraten da machen.
Da wollte ich nämlich auch drauf hin. Ich finde das total klasse. Kennst du den Film Radio Days von Woody Allen?
Ja.
Wo dieser Anfang, mit den beiden, ich habe mir den gerade noch auf YouTube angeschaut, den Clip, weil ich den so mag, wo der Ich-Erzähler, also Radio Days, das ist, da erzählt Woody Allen aus seiner Kindheit, aus den 30ern, 40ern, Anekdoten rings um das Radio. Und der erzählt also die Anekdote, wie bei unseren Nachbarn wurde eines Nachts eingebrochen, als die gerade weg waren. Und dann siehst du da im Schwarzen, im Dunkeln so die Einbrecher rumhandwerken, und dann klingelt das Telefon und die gehen dann ran aus irgendeinem Grund, und dann kommt diese Radiosendung Guess That Tune, und dann müssen die Melodien raten, Und diese Radiosendung wird aus einem großen Saal mit Publikum und Orchester übertragen. Und weil diese beiden Einbrecher dann die Melodien richtig geraten haben, sich total freuen, wir sind reich, wir sind reich. Und dann fällt denen wohl ein, dass sie ja nur als Einbrecher in dem Haus sind. Und dann kommt Schnitt auf die verwüstete Wohnung. Als die Needlemans an diesem Abend nach Hause kamen, mussten sie geschockt feststellen, dass ihre Wohnung verwüstet war und ungefähr $50 in Silber gestohlen war. Am nächsten Tag kamen dann die Speditionslastwagen und dann siehst du, wie die Preise, die die Einbrecher gewonnen haben, vor dem Haus abgeladen werden. Waschmaschinen, Kühlschränke. Ich schneiß mich jedes Mal voll weg bei gut. der Stelle.
Voll gut, ja, das ist voll super. Mhm. Aber ich finde das einfach eine schöne Szene, so ein bisschen zum Auflockern, ja. dass sie diese Songs haben, weil man zeigt sie halt bei der Arbeit. Sie mhm. müssen zwar konzentriert sein, aber es ist halt für die Daily Business quasi so hart und so schlimm das natürlich auch ist. Aber die machen halt so eine typische nebenbei ein bisschen was auf zur Auflockerung ja. halt. Ne? Und dann kommt ja der Brief und Rayla ja, sagt ihm das.
Mir ne? noch, das ist so schön. Frank ist total pumpig. Den stört ja, das. Der schreit ja, rum, haltet die Klappe und Henry schreit ihn zurück an. Du hältst auch die Klappe, ihr haltet jetzt alle die Klappe. Mhm. Henry ist ja sonst ja. eher überhaupt nicht so autoritär und da ist das tatsächlich nochmal.
Einmal noch, ja, ein letztes Mal noch. Ja. Obwohl ihm später, das ist so niedlich, später wird ihm noch gesagt, ja, dein kaum wahrnehmbares Kommando hat uns immer sehr inspiriert. Das fand ich auch, das fand sehr ich auch schön, gut. Ja. Auf jeden Fall kriegt er ja diesen Brief, also es wird ihm ja gesagt, er hat die Punkte voll, er darf nach Hause halt, ne? Und nicht nur den Kanal, sondern auch die Punkte voll. Und dann ist ja die Szene auch bei ihm im Büro, wo er dann schon mit dem Trinken anfängt und er versucht dann ja seine Frau anzurufen, also Lorraine anzurufen. Mhm. Dann gibt es ja diese kurze Diskussion mit, wie weit wir dann den voraus oder die uns hinterher sind. Also die USA ist laut der Folge einen Tag und 14 Stunden voraus. Nee, die sind den USA einen Tag und 14 Stunden voraus. Ich habe das irgendwann aufgegeben.
Ich auch. Ich verwickel mich da auch jedes Mal,
aber wenn ich dazu ich musste über diese ganze Diskussion so lachen, wenn er sagt, oh, das ist dann Mittwoch. Wir sind also einen Tag und 14 Stunden. Das heißt, wir sind roundabout Donnerstagnachmittag. Und er sagt, ja, Lorraine, Mittwoch mittags, 13 Uhr ist sie immer unterwegs mit ihrer Freundin. Und dann können wir sie doch um 14 Uhr anrufen. Nee, das geht auch nicht. Um 15 Uhr, nee, 16 Uhr. Dann ist die, oh, da fährt sie die Freundin gerade nach Hause und die kotzt aber immer. Und dann endet man sich, das musste ich so lachen. Als er, nee, und dann bringt sie die zurück. Aber die ist meistens dann immer so, vom Autofahren wird ihr schlecht, lassen wir sie um 5:30 anrufen. Das ist dann die finale Anrufzeit, auf der man sich einigt, wo der Kontakt zu Lorraine hergestellt werden
aber
soll.
Aber nicht später, weil sein Sohn nämlich irgendein Musikinstrument genau. lernt und dann Ravels Bolero spielt und da wäre das dann zu laut. Das ist so schön und das ist so herzzerreißend. Dieser Alltag, den er da beschreibt, er freut sich auf diesen toll. Ganz banalen Alltag zurückzukommen und das ist das, was mir diese Folge so schwer macht.
Ja, ja,
das richtig. Ist eine, die ganze Folge ist wirklich herzig und fröhlich und gut gelaunt und wir sehen Henry, der sich vollkommen glücklich darüber freut, diesen Alltag wieder zu haben, der sich freut, seine Frau wiederzusehen. Es ist sogar der Henry, der die ganze Zeit fremdgegangen ist, das verzeiht man ihm, obwohl es sogar nochmal erwähnt wird, dass er da mal was mit einer Kriegsberichterstatterin hatte, mit der Party, weil er später noch als Anekdote gebracht. Es wird erwähnt,
ja, stimmt. Ja.
Und trotzdem. Und dann fängt er an zu schwärmen und dann werden wir, wenn ich zu Hause bin, dann werden die Kinder ins Bett geschickt und dann gehen Lorraine und ich ins Schlafzimmer und dann fängt er an, Ray davor zu schwärmen. Oh, Lorraine hat den schönsten Körper in ganz Illinois und dann fängt er an, dann beschreibt er schwärmerisch den Körper von seiner Frau und Ray da will dann jetzt doch den Drink annehmen, den er vorher ausgestattet hat.
Einmal das, aber bei der Beschreibung von dem schönsten Körper von Illinois sagt er, und erst ihre Maße, 91, 61, 86, sagt er. Da dachte ich mir, das ist ein Mann, das ist ein Ehemann und so.
Der weiß also so genau sowas, also, die Maße seiner
Frau. Und ey, das ist so, und wenn dann die Kinder schlafen, dann gehen wir nach Hause und so. Und auch dann am ersten Tag, wenn wir dann irgendwie in diesen, wenn den ersten Samstag, wenn wir da sind, dann gehen wir in diesen Club und so halt, ne? Mhm. Und gehen dann tanzen und dann werden alle gucken und so und alles. Aber das ist so, weißt du, mit diesem Wissen, was halt kommt, ist das halt so hart und
das,
so halt.
Das ist
ne?
es, was es so hart macht. Und das ist ja, Das macht diese ganze Folge für mich so hart. Wenn dieser Schluss nicht wäre, dieser Schluss, dieser der so einen so unvorbereitet trifft, der ja auch die Crew und den Cast unvorbereitet getroffen haben, weil die ja dieses Skript für diese OP-Szene geheim gehalten haben, nur ganz wenige waren eingeweiht, damit das wirklich wie ein Schlag kommt. Ohne diesen Schluss wird es keine gute Folge.
Nee, überhaupt nicht. Eigentlich ist es eher eine durchschnittliche Folge bis dahin. Eine sehr durchschnittliche Folge. Nee, aber das ist, da kommen wir später, glaube ich, noch ganz gut zu dieser Szene. Ich wollte dann ist ja diese kurze Szene mit Frank und Margaret halt, ne, wo wir gesagt haben, hier, wo sie ihm dann die Rangabzeichen anmacht, die sie irgendwie da hat. Aber auch so ein bisschen diese Machtfantasien, die die dann haben. Witzig fand ich, wo sie sagt, Mensch, du warst doch schon mal Anführer, du hast doch schon mal einen Briefmarkenclub, warst doch mal Vorsitzender. Und er sagt ja, weil ich die längste Zunge hatte. Und so, und ich immer die Briefmarken ablenken konnte. Und ich habe gesagt, es ist so herzig, wenn er sagt, wenn Frank da steht und sagt, ja, ich war doch nur Vorsitzender, weil ich die längste Zunge hatte. Und das fast schon mit einer Unschuld sagt in diesem Augenblick und so. Man nimmt in jeder anderen Serie hättest du gesagt, Alter, ja, weil du jetzt vor dem Mädel prollst und so halt, ne?
Habe ich aber mir auch gedacht, da müsste das so doch jetzt eigentlich irgendein schmutziger Witz draus gemacht werden.
Nee, er meint das ernst. Meint das ernst halt. Und überhaupt, dass diese ganzen Szenen, die dann kommen, haben auch sowas davon. Dann, danach ist ja diese Szene mit dem Anruf von Lorraine. Wir sind dann also offensichtlich Mittwoch USA, 17.30 Uhr.
Ja.
Und dann erzählt er ja was von, du musst meine Anzüge in die Wäsche bringen und du kannst auch jetzt den kleineren nehmen, weil ich habe abgenommen, seit ich hier bin. Sagt dann noch was von der Bundweitengröße und sagt den Satz, nackt wirst du mich nicht wiedererkennen.
Okay, das ist im Original im Englischen
Deutsch sagt er das.
Das ist im Original nicht drin. Den haben sie, glaube ich, den hat Rainer Brandt reingebracht.
Ja, ich fand ihn aber, er sagt dann auch, in Deutsch sagt er auch sogar, wieso trägt denn Mutter meine Anzüge und sowas. Halt, das
das ist im Original auch drin. Ja, das ist nicht erfunden worden. Es ist so alltäglich, es ist so banal und es ist trotzdem witzig. Und aber auch dann, wenn Raider dann noch zu Hawkeye sagt, über Lorraine, sie hat einen tollen Körper. Und Henry so ganz irritiert so im Rüberschaut, bis ihm einfällt, ach so, das hat er ja vorher gesagt. Das sind alles so Alltäglichkeiten und so eigentlich so banale Witzchen. Die Dialoge sind witzig, die sind aber nicht außergewöhnlich witzig. Die ganzen Situationen sind alle nicht außergewöhnlich witzig.
Nee.
Wäre wird es das und gleichzeitig ist es gerade das Schöne daran, wir erleben einfach nur auf lustige Art, wie sich Henry auf sein Nachhausekommen vorbereitet, wie er sich von Raider verabschiedet, wie er Raider ein Geschenk gibt, wie Raider ihm ein Geschenk gibt, eine Kugel, eine Winchester-Patrone, auf der was eingraviert ist, und er gibt ihm das Thermometer, schenkt ihm das Thermometer von seinem Vater, das Rektalthermometer. Total rührend, die Szene.
Er sagt auch immer, mein Vater hat immer gesagt, ist das für unter die Armen? Nee, mein Vater war ein Haarspendant, sagt er in Deutsch. Aber er sagt, man muss dem Gaul ins Maul schauen und so. Also das klappt in Deutsch nicht so ganz, was er da sagt. Ich habe aber auch erst gar nicht verstanden, als Raider ihm diese Schlüsselkette gibt, er sagt, es ist eine Schlüsselkette aus einer Gewehrpatrone, und dann schenkt er ihm diese Röhre. Da dachte ich erst, das ist ein Kugelschreiber oder ein Füller oder
auch
irgendwie sowas.
Gedacht. Ja,
aber dann sagt er, das ist halt das Thermometer von meinem Vater, und das ist eigentlich etwas, was man nicht haben möchte, irgendwie, glaube ich. Also, ne, aber davor ist ja auch noch dieses, er räumt ja den Schreibtisch aus, findet ja noch Fotos von den beiden. Währenddessen sagt ja Raider noch diesen einen Satz, so im Nebensatz, im Hintergrund hörst du, wie er sagt, sie haben mir übrigens mal das Leben gerettet. Das war hier mit der Blinddarm-Geschichte und so. Ne?
Mhm.
Das geht so ein bisschen unter, weil er dann, man merkt, dass Raider das viel mehr in dem Moment schon trifft, als es Blake trifft. Der ist jetzt voll in dem Flow, dass er gehen kann. Und Raider sagt ja dann auch was zu ihm mit über seinen Vater. Wissen Sie, das ist nicht witzig, aber es wirkt in dem Moment so witzig, wo er sagte, mein Vater war 63, als ich auf die Welt kam, und als er mich sah, dann Schlaganfall bekommen. Und so.
Oh Gott.
Das ist nicht witzig, aber in dem Moment.
Im Englischen ist es so, als er das erste Mal Peekaboo mit ihm gespielt hat, also guck, wo bin ich, Hand vorhalten, hat ihn das so aufgeregt, dass er einen Schlaganfall bekommen hat. Es ist auch im Englischen nicht gleichzeitig witzig und nicht witzig, weil das auch im Englischen so erzählt, dass man drüber lachen will, aber natürlich ist es eine ganz tragische Geschichte, aber es erklärt ja auch, warum die beiden so ein Verhältnis haben.
Absolut.
Henry
absolut.
Ist eine Vaterfigur für Raider, und das macht die Sache mit dem Thermometer auch so schön und all das. Und
das hat was, und ein Ass-Arzt, das darf man auch nicht vergessen und so halt.
Ja, einfach weil es das Thermometer von seinem Vater ist, dass er an seinen Sohn, der hat ja noch einen Sohn, aber er gibt das an Raider weiter.
Ja.
Und das macht's, das macht's das herzerwärmend einfach.
Was da fiel mir übrigens ein, dass an der Stelle so ein, das ist eine meiner Lieblings-Henry Blake-Szenen ist, ein Diktat, was er bei Raider genau an diesem Set macht, wo Raider halt mitschreiben soll und er gibt eine Stellungnahme ab und wo Henry Blake ihm da zitiert, ja, hier so für das hier Army-Amt und so, bezüglich der Rückfrage. Also ich möchte mich zu der Anschuldigung äußern, dass, also ich möchte bestätigen, dass ich zum Zeitpunkt der Veranstaltung das Kostüm des König Tritons getragen habe. Aber ich war zu keiner, und ich wiederhole, zu keiner Zeit völlig unbekleidet. Und so, und schreiben sie das mit doppelter Absatz und so. Das ist einer meiner Lieblingsszenen von den beiden, wie er sich so rausredet, dass er da irgendwie besoffen im König Triton-Kostüm und dafür eine Stellungnahme und Raider dann so immer so aufguckt und er, schreiben sie mit, ich war zu keinem Zeitpunkt, wiederholen, zu keinem Zeitpunkt gänzlich nackt. Einfach total großartig halt, ne? Das ist so eine meiner Lieblingsszenen mit den beiden, so auch in dieser Kombination, weil das muss man ja auch dazu sagen, da habe ich mir angesehen, wie so das König Triton-Kostüm aussieht, das ist der ja aus Nur die Muscheln, weißt du? Das ist ja der aus Ariel, glaube ich. Ja, ja, König Triton ist doch der von Ariel, der Vater. Ne?
Okay.
Glaube ich, oder? Das ist, glaube ich,
gut,
das Ding.
Das wird jetzt nicht,
halt,
aus, nicht aus Disneys Ariel sein.
Nein,
aber,
nein, nein.
Ich werde jetzt mal aus Neugier mal googeln, wie König Triton klassischerweise aussieht.
Also die große Frage ist, was er unten anhatte tatsächlich. Ist, weil Schwanzflosse kannst du ja wahrscheinlich...
Oha, ja. Also obenrum Muscheln und unten Natur, mit dem natürlichen Fischschwanz, die Natur zum Beispiel.
Dann kommt ja eine Sequenz, die relativ der Großteil jetzt noch der Folge ist nämlich, und da hat mich einiges verwirrt, das ist bei Rosie offensichtlich. Ja. Wir sehen ja, weil die nicht weg konnten, aber das Set, was wir da drin sehen, ist das, wo die sonst immer in Tokio essen.
Ja. Ne?
Und das haben wir sonst bei Rosie, diesen Raum, so nie gesehen, bin ich der Meinung, wo die da so gegessen haben.
Ich glaube, angeblich waren die vorher auch noch nie in Rosies Bar, angeblich, was ich mir jetzt nicht schwer vorstellen kann, aber es stimmt, es wirkt sehr japanisch.
Es sieht aus.
Sie sitzen halt auch, sie essen ja auch irgendwie japanisch an diesem niedrigen Tisch und sitzen da auf dem Boden, auf Kissen herum.
Also es ist das Set, wo die sonst immer sind, wenn die in Tokio sind und so halt. Ne? Mhm. Auf jeden Fall sitzen sie da ja zusammen, essen und trinken und lassen sich, dann gibt es dann die Diskussion, da muss immer eine neue Flasche her und wer sie bezahlt, da geht das so die Reihe rum, ne? ich bezahle, die sind auch schon hackenstramm. Ich fand aber, abseits des Sets, was ich so halt gar nicht mit Rosies Bar, also von außen ist es Rosie, sie sagen auch, dass sie da sind, aber von innen ist es, haben wir das sonst nie so bei Rosie gesehen. Da war es ja eher mehr eine klassische Pinte. Aber interessant ist auch, dass er diesen Abend genau mit diesen Leuten verbringt, also mit seinen Kumpels, mit Raider, Trapper und Hawkeye. Es sind keine Burns dabei, es ist keine Houlihan dabei. Das ist eigentlich nicht der klassische Abschied von so einem Commander, sondern von jemand, der sich von seinen Freunden, das ist so wie wenn du sagst, hier, ich mache eine Abschiedsparty, aber nur die Coolen sollen kommen.
Ich kann mir vorstellen, dass er wahrscheinlich irgendeine offizielle offiziellen Abschied auch schon hatte im Messezelt, aber dass er das halt hier einfach nochmal einen schönen Abend mit seinen Freunden machen wollte, genau so. Und da wäre jetzt auch nicht unbedingt Father Malkay dabei oder Klinger, sondern wirklich nur die Gang.
Ja, ja.
Und zu der Gang gehört halt dann auch Raider
dazu.
Ja,
fand ich schön.
Und Hawkeye und Trapper und mehr eigentlich nicht.
Das ist tatsächlich eher die Gang über die, also die, das ist dann die Freundesverabschiedung und nicht die mit der ganzen Bande halt, ne? Bisschen witzig fand ich, weil Rosies Bar ja direkt am Camp ist, so wird es uns ja immer suggeriert irgendwie, ne, dass ihm der Weg zur Toilette beschrieben werden muss, aber die sind auch alle sehr stramm. Und dann hat er gesagt, du gehst raus, rechts. Er kommt ja auch aus.
Oh, diese endlose Diskussion über den Baum, den zweiten Baum, den dritten Baum. Den vierten. Also diese ganze Party-Sequenz in Rosies Bar, die hat sich für mich jetzt sehr lange
gezogen. Ja, die ist auch ein großer Teil.
Das war alles, war auch echt
ein bisschen. Ja, dann wird ja noch ein bisschen, wie man dann betrunken Kerle sind. Ne? Da wird ja noch gesagt, hier, oh Mensch, du bist ein Teufelskerl. Ich möchte die nächste Runde zahlen. Nein, Zahlen hatten wir schon geklärt. Wir sind jetzt beim Teufelskerl und so. Wo man sich gegenseitig ewige Liebe schwört, so als Freunde und so halt, ne? Und wenn Henry rausgeht, stellen die ja diesen Chor, dann haben die ja diese Mädels, die dann diesen Chor bilden, den Raider dirigiert, wo er auch noch so eine anzügliche Bemerkung macht, so Frau und so halt, ne? Dann hat er aber diesen Dirigentenstab und kann das sofort dirigieren und dann wird Henry Blake ja vermeintlich aus der Army ausgestoßen. Also so durch so eine kleine Zeremonie halt, ne? Er kommt ja.
Sie reißen ihm die Rangabzeichen ab in so einer kleinen Spaßnummer. Das ist irgendwie, finde ich, auch lustig. Ich frage mich halt nur, was macht der dann am nächsten Tag? Der hätte jetzt nicht in Uniform verabschiedet werden können, höchstens in Gala-Uniform.
Deshalb hat er die nicht mehr.
Weil in seinen normalen Uniformklamotten die Hangabzeichen abgerissen worden.
Großartig. Ich finde das irgendwie ganz geil. Das passt auch zu denen. Und dass sie das so wie so ein Appell machen und so, ne? Und dann sagen, du wirst aus der Armee ausgestoßen. Dann,
unehrenhaft.
Genau, entlassen. Und dann wird noch gesagt, wir loben dein kaum wahrnehmbares Kommando. Und dann wird noch gesagt, du bist jetzt ab sofort nur noch Mr. Dr. Henry Blake. Ne? Mr. Dr. Henry Blake. Und dann sagt Blake ja noch, wo habt ihr denn meine Anzuggröße her? Und dann sagt der Raider, ich hab dich abgepauscht, als du geschlafen hast. Da war ich raus. Das ist besser, ich hab dich abgepauscht, als du geschlafen hast.
Ich glaube, sowas Ähnliches sagt er auch, das könnte sogar ziemlich genau übersetzt sein. Ich finde die Vorstellung schön, dass Raider nachts ins Zelt von Colonel gegangen ist und den abgemessen hat, während er geschlafen hat. Aber mir ist das nahe gegangen, richtig, als sie ihm sagen, du bist ab jetzt Zivilist. Das hätte man bei Colonel Potter nie machen können. Der ist Soldat, Henry Blake war nie Soldat. Das war ein Zivilist in Grün. Der war Arzt und der war nur deswegen Colonel, weil er halt Leiter dieses Mesh-Lazaretts war, aber der ist wieder, geht ins Zivilleben zurück. Der ist dann jetzt Zivilist. Deswegen sieht das auch so toll aus, wenn der sich dann verabschiedet am nächsten Tag und diesen geilen Anzug trägt. Mit den zu kurzen Hosen, muss man zwar leider sagen, aber trotzdem toller, eleganter, einreihiger Anzug und der Hut
die
und
Schuhe,
diese bunte Krawatte und die Schuhe.
Perfekt. Es ist so perfekt, da würdevoller geht es nicht, um da rauszugehen. Das ist richtig großartig. Ich muss auch sagen, ich fand auch also dieses Appell auch super, wenn die da alle so stehen und dann Raider macht noch dieses Signal und so. Wird dann halt von Burns schon mal wieder gemaßregelt und so, ne? Und dann wird ja gesagt, wollen sie noch einmal die Truppen inspizieren und so. Und er sagt, ach Quatsch und so, aber dann gibt es.
Und Burns, das ist an der Stelle, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, aber im Original wirkt der noch militärischer und brutaler als sonst. Der brüllt los, aber so ein richtig harter Militärknochen brüllt furchtbar. Das macht den Kontrast zu Henry. Gerade weil Henry dann noch in Zivil plötzlich aus dem Zelt kommt und auftritt, das macht ihn noch so unglaublich viel stärker, weil man so merkt, wen man jetzt gerade verlieren wird, auch wenn man noch nicht weiß, dass man ihn tatsächlich für immer verliert. Und dann die Aussicht, den da jetzt, das ist nicht schön für
überhaupt
die Leute
nicht.
Aus dem Lager.
Überhaupt nicht. Ich finde es aber auch schön, wie er dann die Reihe abgeht und so halt. Ne? Mhm. Hawkeye sagt, da reicht eine Umarmung nicht und gibt ihm so einen Kuss auf beide Seiten, auch schön.
Ja, Henry verabschiedet sich noch
Trapper
von allen.
Trapper ist so ein bisschen, so ein bisschen so hier, so wie so Knuffen und so. Der Faser segnet ihn, ne? Auch schön halt, ne? Und Klinger hat einfach eins der wunderbarsten Outfits. Dieser Bananenhut ist total großartig. Ja. Und ehrlich gesagt ist das die beste Stelle bei dem Appell, als Blake dann zu ihm sagt, Alter, das reicht für 8. Das reicht für Paragraph 8. Und der gute Klinger sagt, und der ist nur diese eine Sequenz da, aber das ist so geil, sagt, ich wusste, ihnen wird das Kleid gefallen, aber ich hatte leider nicht mehr Zeit, mir den Reißverschluss hinten hochzumachen. Es wäre mir eine Ehre, wenn ich das machen dürfte. Und er sich dann umdreht und Henry macht ihm diesen Reißverschluss hoch. Und ey, allein diese Geste, dass er sagt, ey, ich mach dir den Reißverschluss hoch. Und er dreht sich um und sagt, hier ist übrigens ein Foto, was ich Ihnen schenken möchte. Ich weiß doch, dass ihm mein rotes Nachthemd am meisten gefallen hat. Alter.
Ja. Das ist mir auch nahe gegangen. Dachte ich mal, weil die beiden hatten ja auch eine Beziehung zueinander. Gerade dadurch, weil das die Zeit war, in der Klinger wirklich nur versucht hat, den Mackenparagraphen zu bekommen. Und der Colonel einfach nur sein Gegenspieler war in dieser Zeit. Aber die waren auf Augenhöhe die ganze Zeit.
Absolut, ja.
Und das merkt man so. Da war nie Antipathie, da war immer Sympathie von Henry für Klinger. Aber der hat ihn auch in den Wahnsinn getrieben, im übertragenen Sinne.
Gut.
Und dass er ihm dann am Schluss das Kleid zumacht und das Foto entgegennimmt und alles, fand ich einfach
absolut
schön.
Absolut, das ist
so Klinger, der zu dem Zeitpunkt halt kein fester Charakter war, hat hier nochmal auch eine würdige Szene mit dem Colonel, den würdigen Abschied vom Colonel bekommen.
Genau. dann verabschiedet er sich nicht von Burns und Margaret im Prinzip, geht aber weiter. Dann wird ihm, flüstert ihm Hawkeye ja noch was ins Ohr und er sagt, soll ich wirklich? Und sagt, warum denn nicht? Und dann geht er zurück und dann küsst er Margaret, der das auch zu gefallen scheint, aber ist natürlich übergriffig my ass und so. Also,
ja. Ist ein bisschen, ich habe mir auch überlegt, finde ich das jetzt schlimm? Es ist übergriffig, es ist sexistisch, weil es ihr natürlich gefällt. Aber weißt du was? Geschenkt. Ja. Einfach mal geschenkt. Es ist in der Zeit, aus der Zeit und sie haben mit Margaret, mit dem Charakter, so viel schlimmere Dinge gemacht als dieser Kuss, den sollte man jetzt nicht entschuldigen müssen, man sollte ihn nicht verdammen, man sollte ihn nicht entschuldigen, das ist einfach...
Ja, ich fand Burns super, der daneben einfach nur steht und pfeift, um das zu beenden. Offensichtlich. Ich habe mir nur aufgeschrieben, Burns die Pfeife. Wie geil ihm nichts anderes einfällt, als einfach zu pfeifen halt, ne? Es ist echt geil. Auf jeden Fall sind die ja dann, Blake wird ja dann gehen die auch, alle mit ihm zusammen zum Hubschrauberlandeplatz, auch schön. Ne, und da landet ein Hubschrauber, aber das scheint eigentlich, ist das der geplante, der ihn abholen soll? Weil es wird ja gesagt, 12 Minuten, 2 Minuten, weil der bringt ja Verletzte. Also ist das doch wahrscheinlich nicht so geplant, dass er sagt, hier der Nächste, oder nimm die ihn einfach immer hier, weil der müsste vom verwundeten Parkplatz kommen und nicht von, ne?
Ich nehme mal an, also entweder ist das wirklich Zufall, dass es gerade Verwundete gab und die konnten... Ich weiß nicht, wie das ist, aber es ist trotzdem schön zu sehen, es kommen Verwundete an. Es ist so quasi, das ist eigentlich der Klassiker. Ja, da ist der Abschied und der Abschied wird dadurch unterbrochen, dass Verwundete kommen. Das Leben
spielt halt immer rein, das
gibt später nochmal in der Serie, wenn Radar verabschiedet wird.
Ja.
Dann ist das ganz ähnlich, mitten in seinen Abschied werden auch Verwundete geliefert und Radar steht dann da verloren und weiß nicht so richtig. Und hier auch und Henry kann nicht loslassen. Der ist Arzt und Hawkeye muss ihm sagen.
Das sagt er noch, ne? Der sieht schlimm aus und so sagt er. Ja, komm, wir kümmern uns um den, setz dich hier rein oder nehmen Sie die beiden ja mit. Also das wird nicht der ursprünglich geplante Hubschrauber für Blake gewesen sein, vermute ich jetzt mal. Weil das wird ja eher, das wird uns ja sonst immer, ja, ich kriege einen Hubschrauber, der nach Tokio oder so ausfliegt. Das ist halt wahrscheinlich, aber der nimmt ihn dann halt mit. Aber dann ist auch noch eine schöne Szene, weil... während unsere Ärzte halt die beiden Verletzten abtransportieren, ist dann noch Radar da, der noch so salutiert und so und Blake steigt aber nicht gleich ein, sondern rennt nochmal zu Radar und sagt zu ihm, Junge, wenn du nicht spurst, komme ich wieder und trete dir den Arsch weich. Sinngemäß halt, ne? Und umarmt ihn dann nochmal und fliegt halt mit dem Hubschrauber weg halt.
Ja. Ne? Und diese Umarmung, die hat mir so gut getan, weil er ja vorher, als Radar und er im Büro die Sachen packen und sie sich diese Geschenke übergeben und Radar eben schon bei dem Foto sagt, sie haben mir das Leben gerettet und Henry sagt, ach komm jetzt nicht hier, keine Sentimentalitäten, du weißt doch, wie ich bin und... das dann so abgewiegelt hat. Und es tut so gut, dass der Radar hier einfach in den Arm
nimmt,
dass
er ihn
umarmt, weil man das einfach das einzig Richtige ist in dem Moment. Und das war auch gut, diese Umarmung für den Schluss aufgehoben, für den letzten Abschied. Und das ist dann Radar. Und das hat mir gut getan. Und Radar, der auch ganz ergriffen ist davon. Und dann fliegt Henry ab und
Er fliegt ab, genau, und dann endet die Szene halt mit der berühmten letzten Szene halt, ist die OP-Szene, die sind halt genauso gespiegelt wie der Beginn dieser Folge, die sind halt ganz normal im OP und Radar betritt den OP, er hat keinen Mundschutz an, das wird ihm aber auch noch gesagt, hey Radar, Mundschutz, ne? Und Radar tritt halt hin, guckt auf diesen Zettel, macht sich so die Brille ab und ist so sichtlich ergriffen und sagt halt diesen Satz mit Henry Blakes Flugzeug wurde über dem japanischen Meer abgeschossen. Colonel Henry Blakes Flugzeug wurde über dem japanischen Meer abgeschossen. Es gab keine Überlebenden. Mit so einer Pause dazwischen. Und geht raus und dann ist es halt mit dieser absoluten Stille. Du hörst nur, wie sie vor sich hin atmen, also die arbeiten. Der Sound ist da sehr wichtig. Du hörst die Instrumente, du hörst die Luft, diese Druckdinger, die dich beatmen und so halt, nur diese Beatmungsmaschinen, du hörst das medizinische Personal. Also sonst ist es komplett still, keiner sagt was. Du hörst Margaret, die schluchzt auch. Also wenn die Kamera an ihr vorbeifährt, sieht sie aus, als weint sie. Faser McKay betreut sich, bekreuzigt sich und
Burns sieht betroffen aus. Das ist einer der ersten, den die Kamera zeigt, sind Margaret und Frank. Und Burns, das siehst du, du siehst ja bei denen alle nicht viel. Du siehst ja durch die Masken, durch die OP-Masken nur die Augen. Und tatsächlich, Burns schaut unglaublich betroffen. Die Augen von Burns sind fast ausdrucksstärker als die von den anderen.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Und diese Kamerafahrten, dann siehst du Klinger, der vor Trapper und Hawkeye steht und beide arbeiten vor sich hin, gucken dann immer so abwechselnd kurz in die Kamera und dann wieder auf ihren Patienten runter. Und es ist so Stille außerhalb, das Runterfallen, das ist halt beim Dreh passiert, dass ein medizinisches Instrument, eine Schere oder irgendwas halt auf den Boden gefallen ist und dieses Fallen haben sie drin gelassen halt. Ne?
Mhm. Das muss tatsächlich Zufall gewesen sein und das passt wunderbar.
Und damit endet diese legendäre Folge, die dann halt noch überging, halt dann in diesen Abschiedsgruß, wir verabschieden uns und mit den Szenen von Henry Blake. Und
diese
Szene war damals so kontrovers, dass damals viele Zuschauer Briefe geschickt haben, weil sie gesagt haben, das könnte doch nicht Henry Blake töten und pipapo, weil das hätte ja auch wunderbar ohne diese Szene funktioniert und hat tatsächlich dazu geführt, dass in den 70ern bei etlichen Ausstrahlungen diese Sequenz weggelassen wurde dann. CBS hat die Folge dann ohne diese Szene ausgestrahlt in den darauffolgenden Jahren, aber später dann und gerade auf allen physischen Veröffentlichungen war die Szene natürlich drin halt, ne?
Ich überlege mir jetzt gerade, wie das gewirkt hätte ohne diese Szene und dann aber nur dieser angesetzte Zusammenschnitt an Best-of-Szenen, die mich tatsächlich mehr gestört haben jetzt, weil das nochmal so einen heiteren, aufgesetzten, heiteren Ton hinten dran gibt, der mir irgendwie nicht so richtig gefallen hat. Das hätte
es nicht gebraucht für mich an der Stelle.
Dann wäre das eine komplett andere Nummer. Dann wäre das so ganz anders. Dann wäre das ein ganz banaler Abschluss für die dritte Staffel und das hätte irgendwie, das hätte es nicht gebracht für mich.
Man sagt.
Und ich finde es ja wirklich, diese OP-Szene, ich finde sie ja, die geht mir jedes Mal, die nimmt mich mit, die packt mich, das ist ganz schlimm. Ich finde es auch ganz ehrlich, weil die ist ja zweimal gedreht worden. Mhm. Das ist ja nicht beim ersten Dreh, hat das ja nicht geklappt, die mussten das nochmal drehen. Also dieser Schockmoment für die Schauspieler, dass die das auch selber erst in dem Moment erfahren, in dem Gary Berghoff das vorgelesen hat in dem Moment, den hätte es also nicht gebraucht, weil die Reaktionen, die wir da sehen, die sind alle nicht echt in dem Sinne, sondern das war der zweite Take. Mhm. Und die wirken aber trotzdem alle echt, weil die alle echt mitgenommen waren davon. Ja, das ist für mich so eine Art, so mit Schauspielern umzugehen, finde ich ganz, ganz furchtbar. Das ist grausam. Die Schauspieler müssen unter Druck gesetzt werden, die müssen reagieren. Das ist wie, weißt du noch, Shadow of the Vampire?
Ja.
Der neue Kameramann, der da ankommt und erstmal zweimal in die Luft schießt, damit alle gehetzt und hektisch sind und so. Und jetzt können wir drehen. Sowas finde ich ganz furchtbar, so die Schauspieler zu behandeln, weil die sind ja, die fühlen ja mit ihren Charakteren mit, die leben ja zum Teil auch ihre Charaktere, egal wie sehr die Method Acting machen oder nicht, aber die können, in dem Moment, wo sie das spielen, können die nicht einfach so komplett Abstand nehmen und ich finde, da hätte Larry Gelbart den Schauspielern auch vertrauen können und denen zu sagen, was auf sie zukommt und vertrauen können, dass die trotzdem richtig spielen, selbst wenn das bedeutet, dass die in der ganzen Zeit davor halt alle schon dieses Foreshadowing gehabt hätten, dann hätte er ihnen aber vor dieser letzten Szene sagen können, was kommt. Das, finde ich, wäre der Respekt mit den Schauspielern. Andererseits, es ist einfach eine unglaublich gute Szene und vielleicht wäre die nicht so gut geworden.
Das war ja der zweite Take. Also es gibt unterschiedliche Versionen. Mhm. Es gibt einmal die Version, dass die es wirklich nicht vorher wussten, was ihnen gleich der gute Raider sagen würde. Dann gibt es ja die Version, dass Alan Elder es wusste und halt logischerweise Raider. Es gibt aber wohl die wahrscheinlichste Version ist, dass die halt darüber informiert waren und das kurz vorher aber erst darüber informiert wurden, bevor sie diese beiden Szenen. Also ich halte es für am wahrscheinlichsten von dem, was man liest, dass die dann doch wussten, aber so ganz kurz bevor es gedreht wurde, vielleicht außer Alan Elder und Gary Borkhoff und so halt. Ne? Also man wollte das Ziel war schon, dass die so geschockt, so realistisch wie möglich darauf reagieren, weil es diesen Effekt haben sollte. Warum hat man das ja überhaupt gemacht, ist ja die große Frage, weil man sagt ja, dass das dass das so ein Wendepunkt auch im Fernsehen war, dass plötzlich so eine Hauptfigur stirbt. Und es ist ja, es hatte ja gar keine, es gab ja gar keine Not dafür, weil man hätte den ja auch wirklich einfach nach Hause fliegen lassen können. Und es heißt ja, dass McLean Stevenson aus der Serie ausgestiegen ist, weil er sich woanders größere Chancen errechnet hatte und gesagt hat, und es wohl halt auch so ein bisschen Alan Elder wurde immer mehr in den Mittelpunkt gestellt, war immer das immer mehr das größere Ding und der größte Star in der Serie, was ja auch so war. Und er hat sich da, jetzt pfeife ich so ein bisschen, und er hat sich so nicht mehr so wie der große,
ein Kunstpfeifer,
hat sich nicht mehr so als der große Zampano halt gesehen und hat sich halt einfach ausgerechnet, dass er mit anderen Serien, er hat ja da so Sachen gemacht wie die McLean Stevenson Show, die sogar nach ihm benannt wurde, dass er da einfach erfolgreicher gewesen wäre. War nicht so, aber er ist deshalb einfach aus karrieretechnischen Gründen halt gegangen. Und die sind, es heißt ja immer so, das wäre auch bewusst so gemacht worden, auch ein bisschen, weil man die Rückkehr von ihm verhindern wollte. Ne? Dass man sagen wollte, der ist jetzt raus, da muss irgendwie so ein bisschen was auch passiert sein von dem, was man so liest, dass man gesagt hat, nee, der soll auch gar keine Chance mehr haben zurückzukommen, der hat sich entschieden, der, das geht, dann machen wir das. Und daraus ist dann halt dieses Ding entstanden,
dass der,
halt.
Ja. Dass der jetzt nicht zum Beispiel so einen Mesh-Spin-Off dann noch bekommt, sowas wie Trapper John MD oder Aftermesh oder Raider, der seine eigene Serie für einen Pilotfilm bekommen hat, dass man quasi eine der beste Doktor von Bloomington, Illinois oder sowas.
Mit Lorraine.
Und ich hätte sowas
Lorraine hätte ich gern gesehen. Immer mit der, wie sie mit ihrer Freundin immer um 16 Uhr die Haare zusammendrückt werden, damit, weil während sie sich nach der Autofahrt übergibt. Weißt du, was ich mich gefragt habe, so rein, also es fühlt sich ja so an, als ist man sich hinter den Kulissen dann so ein bisschen enttäuscht gewesen, dass der Schauspieler raus möchte und was anderes machen möchte und hat gesagt, nee, wir wollen auch gar nicht mehr, dass der zurückkommt, so, wir machen da sowas, was ja zu der Zeit untypisch war und schrieft und schaffte damit so ein bisschen vielleicht auch unbeabsichtigt einen ganz großen Moment der Fernsehgeschichte, weil man weiß jetzt, die Schrecken des Krieges, es kann auch den Hauptcast treffen, niemand ist so mehr sicher quasi und so. Also so eine Geschichte halt. Das ist ja ein Stilbruch gewesen, so eine Hauptfigur, die dann so stirbt und das auch noch ohne Not so ein bisschen. Aber ich frage mich, rein fiktiv, wenn wir jetzt in so einem Mesh-Multiversum wären, wenn diese Szene nicht gedreht worden wäre und man ihn wirklich hätte nach Hause geschickt, wäre er nochmal in die Serie wiedergekommen? Und ich sag dir, gefühlt von dem, was ich sonst von den Charakteren sehe, glaube ich das nicht, weil alle, die gegangen sind danach doch nicht mehr wiedergekommen. Gary Borkow wurde zwar mal erwähnt, dass er angerufen hat und man ihm geschrieben hat, Frank Burns, Trapper John, keiner von denen, die rausgegangen sind, sind später für Gastauftritte wiedergekommen. Keiner. Ja.
Ich hätte auch eher gedacht, dass da die Überlegung in Richtung Spin-Off ging. Dass der mit dem Charakter Henry Blake nicht noch eine Spin-Off-Serie machen kann. Aber ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass der nochmal in die Serie zurückkommt. Dazu müsste er ja wieder eingezogen werden.
Ja, oder so ein Besuch, weil er ist in Bloomington, Illinois, hat er irgendwie eine besondere medizinische Vorgehensweise erfunden. Henry Blake ist ein, der konnte was kein anderer konnte medizinisch und dafür muss er nochmal zurück und so. Oder mal für so einen Gastauftritt. Aber wie gesagt, das ist weder bei Trapper noch bei Burns noch bei Raider ist das je wieder passiert, dass die, wenn die im Maincast waren, dass die danach nochmal für einen Gastauftritt zurückgekommen sind.
Nee, die sind bestenfalls alle noch
erwähnt oder haben
worden,
einen Brief geschrieben.
Mehr auch nicht. Ja.
Deshalb, das habe ich so drüber nachgedacht. Und es gibt ja diese, wir haben ja uns Videos hin und her geschickt, die du auch sicher in die Shownotes auch verlinken wirst. Mhm. Es gibt ja, am Tag nach der Ausstrahlung dieser Folge war ja der gute McLean Stevenson in einer Talkshow in den USA und hat da so einen kleinen Sketch gespielt, wo er in so einem Ruderboot sitzt, auch im Kostüm quasi von Henry Blake, wo er auch immer das Kostüm her hatte. Es sieht sehr echt aus. Hat er das Kostüm mitnehmen können oder ist das aus dem Sender oder so? Auf jeden Fall sitzt er da und ist in, das war so irgendwie ein Tag oder so kurz nachdem auf jeden Fall diese Folge ausgestrahlt wurde.
Von Cher wird der moderiert. Ich hatte immer gedacht, das ist eine andere Sendung. Das war Cher,
ich dachte, das ist die Moderatorin dieser Sendung gewesen, die wir da, okay. Nee, okay.
Das müsste eigentlich die Carol Burnett Show gewesen sein, dachte ich immer. Aber das ist tatsächlich Cher, die ihn anmoderiert.
Ist das mir gar nicht aufgefallen, nicht? Ist mir echt nicht. Na gut, ja. Dann hat ihn Cher angekündigt und wir sehen halt, wie er in dem Boot sitzt, an so einem Ruderboot und sagt, I'm okay, I'm okay. So als Gag daraus, dass er halt nur, dass er zwar mit dem Schiff, dass das Flugzeug abgeschossen wurde über dem japanischen Meer, er sich aber in ein Rettungsboot gerettet hat und offensichtlich damit nach Hause gerudert hat. Das impliziert.
Und sich nochmal umgezogen hat.
Und sich umgezogen hat und sich wieder die Meshkluft angezogen hat. Aber ich muss sagen, das sind ja nur ein paar Sekunden, wie er in diesem Ruderboot sitzt, auf diesem Folienwasser, was sie da so gezogen haben, um das Wasser zu simulieren.
Wie in der Augsburger Puppenkiste. Es musste die Lokomotive mit Jim Knopf und absolut. Lukas noch vorbei.
Aber ich muss sagen, ich liebe diesen Moment, wenn er dann sagt, I'm okay, hey, I'm okay.
Mit der Zigarre im Mund, glaube ich sogar. Also es ist so ein schöner Henry-Moment, den ich, der, der mir auch gut tut. Ich weiß, dass er nicht stimmt, aber irgendwie wünsche ich mir das so ein bisschen.
Und ich frage mich, warum hat er das gemacht? Hat er das gemacht, weil er das nicht wusste oder damit nicht zufrieden war, dass sie ihn haben sterben lassen? Weil das ist ja...
Ach, also zum einen, er muss wirklich sauer gewesen sein. McLean Stevenson muss wirklich angepisst gewesen sein, dass das Ganze so gelaufen ist, dass sie ihn da so rausgeschrieben haben und vor allem, dass sie ihm damit tatsächlich die letzte Party, das finde ich ja so schön auf Deutsch, der Titel, die letzte Party, Henry, klingt erstmal nicht so besonders, wenn man dann nur an die Party bei Rosie denkt, aber tatsächlich die wirklich letzte Party wäre nämlich die Abschiedsfeier für McLean Stevenson nach den Dreharbeiten gewesen und der war, als er das erfahren hatte und er war ja noch da, als diese letzte Szene gedreht wurde, also er war noch am Set, muss der so angepisst gewesen sein, dass er einfach abgerauscht ist und alle waren so bedrückt und die Stimmung war so down und alle waren so niedergeschlagen, weil sie es so mitgenommen hat, weil die halt einfach das gespürt, die Schauspieler das nicht einfach abstellen konnten, die haben das gespürt, dass da jemand, dass gerade Henry gestorben ist und dann ist der abgerauscht und hat seine letzte Party nicht bekommen und das muss den auch mitgenommen haben und die vielen Briefe, die dann gekommen sind und die Leserbriefe und Zuschauerbriefe und alles, der hat das, glaube ich, einfach gebraucht, nochmal so ein bisschen zu trollen. Ich glaube, das war einfach ein Trollen, was
aber
der gemacht
ein schönes
hat. Der
Trollen, hat ihn, ne? Also ich hätte es auch gut gefunden. Der englische Titel hier, Abyssinia Henry.
Abyssinia Henry.
Ist ja irgendwie so ein Wortspiel, das soll ja irgendwie I'll be seeing ya heißen, ne? Also wir sehen uns Henry.
I'll be seeing you. Abyssinia, genau. Abyssinia Äthiopien. Ja. Hast du mal Äthiopisch gegessen?
In letzter Zeit weniger.
Ich habe es einmal gemacht. Das ist eine Erfahrung gewesen. Das ist sehr lecker, äthiopisches Essen. Ich glaube, das war hier irgendwo, nicht in Köln, sondern irgendwo anders. Von außen sah das Restaurant aus wie, wie in irgendeinem Reihenhaus, ganz unten und innen. War alles mit Sand ausgelegt. Du saßt dann in einer Wüste auf dem Boden vor niedrigen Tischen, ganz ähnlich wie die in der Szene bei Rosie sitzen. Ja. Saßen wir um einen kleinen Tisch herum und haben auf großen Tellern verschiedene Breie und Muße und Pürees bekommen, die man dann mit den Fingern und mit so Teigfladen, man nimmt sich aus so Pfannkuchen-Teigfladen, reißt man sich dann was ab und futtert mit den Fingern diese Pürees auf. Unglaublich lecker, unglaublich scharf. Cool. Ich habe am nächsten total Durchfall gekriegt, weil ich scharf nicht vertrag. Super geil. Und natürlich alles voller Sand. In jede Ritze. Sehr geil. Und das ist Abyssinia. Abyssinia ist der altertümliche Name für Äthiopien. Eins der ältesten Königreiche, habe ich gerade gelesen. Das geht bis auf jetzt habe ich es vergessen, irgendeinen biblischen Herrscher zurück. Salomon, glaube ich. Und Abyssinien ist eins der wenigen afrikanischen Länder gewesen, das sich der europäischen Kolonisierung widersetzt hat. Mhm. Und es gab es noch bis in die 70er, also zu dem Zeitpunkt. Als die Serie rauskam, müsste das Königreich Abyssinien gerade seinen Abschluss gefunden haben, aber während des Koreakriegs gab es noch Abyssinia. Abyssinio. Ich finde, Abyssinia Henry ist ein ganz, ganz toller Titel.
Auf jeden Fall.
Der klingt einfach gut.
Der klingt wirklich gut. Aber der Deutsche ist, wie gesagt, auch sehr schön, sehr, sehr treffend. Ja. Es ist jetzt vielleicht nicht ganz so Jumps the Shark, diese Folge, aber sie hat schon was verändert. Ich finde, danach ist MASH anders halt. Na, also einfach auch durch Potter.
Ist ein bisschen
und,
wie
ne, ist so, die ersten drei Staffeln sind so ein Block und danach ist die Serie einfach anders halt. Ne?
Ist so ein bisschen wie die dritte das Ende der dritten Staffel von Buffy. Danach war auch
ja,
alles
ja,
ein bisschen
jetzt
anders.
Ja, jetzt sind sie auf der Highschool, ja, sind sie auf dem College. Meinst du jetzt?
Genau.
Ja, es ist so ein bisschen anders. Genau. Es zieht auch ein bisschen mehr Ernst noch ein. Und also nicht Klaus Ernst, sondern Ernst. Und der Slapstick und der geht ein bisschen zurück. Es wird alles ein bisschen ernster noch, also als es davor gewesen ist. Es hat schon, wie gesagt, nicht ganz Jump the Shark, aber es hat durchaus merklich seine Spuren hinterlassen halt. Ne? Das muss man, das muss man auch mal schon so sagen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, dass dieses mit dem Boot und dieses I'm okay. Ich muss einfach sagen, ey, ich wünsche, das wäre so ein bisschen. Ich wünsche irgendwann so ein
bisschen, ja. Irgendwie.
Und dann
bisschen,
der Lorraine ja. und Henry Spin-off, 8000 Folgen, ne? Lief noch bis heute.
Stell dir das mal vor, wie toll das wäre. Ach Mann.
Ich muss auch sagen, einen kleinen kurzen Exkurs. Ne? Wir haben ja kürzlich bei dir die Entführung der Pelham 123, ne? Taken Pelham, besprochen. Und da hattest du ja deine Aufforderung des sanften Todes, nenne ich das ja mal. Ne?
Stopp die Todesfahrt der U-Bahn 123.
Genau,
genau.
Der
sanfte
Tod.
Der
sanfte
Tod. Gott, ja.
Wo du gesagt hast, es ist okay, wenn man sagt, ey, geh nach vorne, geh über die Schienen, mach dir keine Sorgen, mein Freund, alles wird gut. Und dann ist das in den Rücken schießen, ja, okay, ist nicht ganz so schlimm wie anders und so. Ne? Ich und Patrick, wir waren, glaube ich, so ein bisschen, dass wir der Meinung gewesen sind, oh, ja gut, also weiß nicht, auch, hat ja trotzdem eine Härte, die bleibt irgendwie, ne?
So. Ja, ich habe euren Einspruch schon sehr verstanden, aber in dem Moment war ich wirklich irgendwie überzeugt, dass Mr. Blue eigentlich was Humanes gemacht hat, als er den Schaffner in dem Glauben gelassen hat, dass er jetzt gehen darf und dass er gehen darf und ihn dann von hinten überschießt.
Meinst du?
Henry erlebt
ja,
hier gerade auch einen
wollte ich gerade sagen, meinst du, dass er sich gegenüber den Produzenten so gefühlt hat?
Ja.
Ja. Dass er gesagt hat, geh Henry, geh über die Gleise. Ja, alles wird gut. Du kannst jetzt gehen. Geh deiner Karriere entgegen, deiner neuen Serie. Das wird super. Die ist nach dir benannt. Es wird ganz groß. Mhm. Ich habe mir schon in der Fernsehzeitung der 70er, ich habe mir das schon angemarkert, dass ich die McLean Stevenson Show mir immer ansehen werde. Weißt du noch, wie man früher in Fernsehzeitungen das farbig markiert hat, was man sich ansehen möchte?
Genau.
Haben wir schon gemacht. Geh, mein Freund. Geh. Danke, Larry. Geh. Und dann
von hinten in den Rücken geschossen.
Weil ich habe tatsächlich immer gedacht, der wusste bis zur Ausstrahlung nicht, dass diese letzte Szene gedreht wurde. Aber der muss es ja dann doch gewusst haben halt, ne?
Der hat es während den Dreharbeiten erfahren. Der war noch dabei, als diese OP-Szene gedreht wurde und hat das dann da erfahren. Oder er hat es vielleicht tatsächlich sogar schon vorher. Mhm. Es gibt eine Version, wo sie es vorher noch besprochen haben, wo sie ihm das gesagt haben. Die Produzenten wollen das so. Und du kannst dir jetzt überlegen, warum. Was dir am meisten gefällt, dass sie dir eins reindrücken wollen oder dass sie vielleicht einfach nur die Nachricht bringen, was wir vorhin hatten. Keiner ist sicher. Mhm. Also nicht nur, dass die Hauptfiguren nicht sicher sind, sondern auch niemand ist in diesem Krieg sicher, nach Hause zu kommen. Es ist ja auch so, das ist ja eigentlich der Punkt, Henry kommt nach Hause und damit wäre er sicher. Das ist aber nicht der Fall. Der kann immer noch getötet werden. Der hätte im Hubschrauber abgeschossen werden können, der hätte jederzeit noch von einem Heckenschützen erschossen werden können oder tatsächlich eben im Flugzeug über dem japanischen Meer. Das hat mich so geschockt.
Das ist da Kampfhandlung gab.
Das ist etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Das ist genau, dass es da Kampfhandlungen gab über dem japanischen Meer, wo ich dachte, ja, natürlich, es ist Krieg, das ist nicht einfach nur
an der Front,
Soldaten, die durch die Landschaft, durch den Bronson Canyon rennen, durch die Hügel von Hollywood und Soldaten spielen, sondern das ist wirklich ein Krieg und da können auch große Flugzeuge abgeschossen werden. Man kann also, obwohl man den Krieg hinter sich gebracht hat, zu haben glaubt, ist man in diesem Krieg immer noch nicht sicher gewesen. Das ist auch so eine Botschaft, die bringen wollten, dass die Opfer jederzeit im Krieg stattfinden konnten.
Genau, und dass du, man rechnet damit nicht, der muss ja in einem Flugzeug nach Hause, also beziehungsweise nach Japan gesessen haben, um dann von Tokio nach Hause geflogen zu werden. Also, und das wird sicher noch eine Militärmaschine gewesen sein, aber halt dann so. bei dem japanischen Meer war also schon so aus Korea raus und so halt, ne? Das ist schon krass halt, ne?
Ja. Ja. Wir sehen ja auch sonst immer Tokio. Das hatten wir ja auch in der Folge, die wir besprochen hatten, als Henry nach Tokio versetzt wird und sie ihn dann wiederholen wollen. Da hat man so das Gefühl, ja, Tokio, da ist er sicher, da passiert nichts. Und wenn er nach Tokio rüber, auch wenn die mal, wenn die so Recreation haben, 3 Tage Seoul oder 3 Tage Stimmt, Tokio Seoul oder ist so. Sonst,
ja, ja.
Sonst, aber dann hat man immer so das Gefühl, ja, da kann dir nichts mehr passieren. Ja. Jetzt haben die Urlaub, jetzt fliegen die ab und was soll passieren?
Der Weg ist,
die haben ja jetzt Urlaub. Ja. Der Weg dahin ist auch schon sicher, weil die ja Urlaub haben, weil die ja damit raus sind aus dem Krieg für 3 Tage. Oder eben, wenn sie am Ende abberufen werden, dann sind die auch schon raus und es kann ihnen trotzdem was passieren. Und das ist das, was hier halt gesagt wird. Das finde ich tatsächlich ist schon ein ziemlich guter Punkt.
Ob die noch in derselben OP-Schicht sind? Als sie es erfahren, weil sie unterhalten sich ja darüber, jetzt müsste er übernehmen, jetzt müsste er schon da und da sein und so. Theoretisch, gut, da sind jetzt nur 2 Verwundete angekommen, aber meistens ist das ja so der erste Run und so. Und dann kommen ja, sind ja wahrscheinlich bei solchen Kampfhandlungen sind es ja mehr als 2 Verwundete. Vielleicht ist das noch die Schicht, nachdem sie ihn verabschiedet haben, wo sie es erfahren, ne?
Das könnte durchaus sein, weil das ging ja dann, das kann durchaus recht schnell gehen, dass er dann vom Hubschrauber in den Flieger umsteigt. Und wie du sagst, so eine Schicht kann ja ziemlich lange dauern. Das wir haben ja häufiger schon erlebt,
10 Stunden.
Dass die mal tagelang im OP stehen. Also durchaus möglich. Und es ist ja auch schön gespiegelt vom Anfang, wo sie da im OP stehen und sich unterhalten und singen und blödeln. Und am Ende ist diese Stille im OP.
Ist halt komplett gespiegelt, von denen. Und wieder einmal kein Ersatzarzt, der sofort parat steht. Nur 3 reichen ja offensichtlich bei so einem. Ich muss immer später in Folgen lachen. Es gibt auch diese Gerichtsverhandlungsfolge gegen Klinger, wo dann sowohl BJ als auch Hawkeye hinfahren, um für ihn auszusagen. Und Winchester ist schon da, weil er der Anwalt ist. Und Potter sagt, naja, einer von uns sollte ja hier bleiben. Und dann denke ich mir so, ja, ein Arzt wird auch reichen. Aber gut, das suggeriert die Serie ja relativ häufig halt, ne?
Wir kriegen ja auch oft genug gezeigt, dass sie dann mal irgendwo einen Ersatzarzt herholen. Oft genug heißt in dem Fall aber exemplarisch 1, 2, 3 Mal in der ganzen Serie. Meistens ist es tatsächlich einfach so. Das, was wir zum Beispiel im Film hatten, dass es da so viele Ärzte gab, dass die in mehreren Schichten arbeiten können. Und was wir am Anfang der Serie auch noch hatten, so in dieser Folge, die wir da besprochen hatten, da sehen wir unglaublich viele Ärzte. Das haben wir einfach in der Serie später selber nicht mehr.
Ging einfach wahrscheinlich auch budgetmäßig nicht unter dem, was du da zeigen konntest und so.
Ja.
Ich muss auch, ich hatte auf Reddit bei der Folgendiskussion immer wieder gelesen, dass Leute gesagt haben, wieso hat denn Henry Blake mehr Punkte als zum Beispiel Hawkeye? Und so, wieso kann denn der schon nach Hause? Aber ich glaube, auch das wird erklärt, weil Henry sagt ja, er war schon von Anfang an dabei. Der ist einfach länger schon da als die anderen. Er sagt ja in irgendeiner Folge, und ich weiß noch, wie wir damals mit den Zelten hinten über den Berg das erste Mal gekommen sind und hier aufgebaut haben. Die anderen kamen ja später erst dazu. Also es wird auch in der Serie irgendwann gesagt, dass dieses Mesh an dem Ort tatsächlich mit Henry Blake quasi um ihn herum gebaut wurde.
Ja.
Und ne, also ich glaube, der ist einfach länger schon da gewesen als die anderen. Ne?
Ja, aber da bin ich jetzt mit dem Kanon auch nicht so, das nehme ich jetzt nicht so genau, weil
es wird auch
irgendwo habe ich gelesen, das ist jetzt spielt 1952 und dann wäre damit der Rest der Serie, die 7 Jahre, die noch kommen, alle in einem Jahr stattgefunden, in anderen ist es dann wieder eher und das darf man einfach
nicht. Nein, das tue ich auch nicht, ich habe mich nur gewundert, weil ich hundertprozentig wusste, dass Henry Blake das auch mal gesagt hat, dass er sagte, als wir das erste Mal hier über den Hügel gezogen sind und das hier und das erste Mal hier unsere Flöcke eingeschlagen haben. Also muss er einfach von Anfang an dabei gewesen sein und hat einfach deshalb mehr Punkte. Ja, also eine Folge, wo das Ende größer ist als die eigentliche Folge. Definitiv, das ist sowas. Und der ganze Mythos so ein bisschen um diese Folge ist einfach diese letzte Szene. Die funktioniert natürlich aber auch nur, weil sie durchaus durch den davorigen Teil vorbereitet wird halt. Ne?
Ja, und das stimmt.
Der vorige Teil ist so ein bisschen zum Teil finde ich so klamaukig, wie die Serie am Anfang war und geht dann halt in so eine neue Ära über halt durch das Ende. Und das finde ich ganz schön gemacht. Mhm. Ne?
Und durch das Ende hat alles, was man davor sieht, ein unbeabsichtigtes, aber trotzdem sehr gutes funktionierendes Foreshadowing. Ja. Es waren so Stellen drin, und da möchte ich jetzt nochmal, bevor wir zum Schluss kommen, nochmal eine ganz kleine Stelle, finde ich, mir extra notiert habe, weil die im Englischen total hart kommt, total harmlos ist. Im Deutschen wurde sie sogar entschärft, wenn Henry am Anfang mit Radar darüber redet, wann er Lorraine anrufen soll. Dann sagt er zu Radar, Lorraine and the kids are going to die. Die fallen tot um vor Schreck. Oh. Auf Deutsch heißt das, die werden ganz sicher in Ohnmacht fallen.
Okay.
Also entschärft. Mhm. Und das ist so dieses Vorstellung, they are going to die. Es ist was Umgangssprachliches, aber das ist ein so starkes Foreshadowing, dass ich, als ich das gehört habe, danach all die schönen Geschichten, die er so erzählt, was die jetzt gerade machen zu Hause und was er mit seiner Frau machen wird.
Hart.
Das hat mir echt so ein bisschen die Kehle zusammengeschnürt, weil da auf einmal war alles, was ich in dieser Folge an nettem, lustigen, fröhlichen Klamauk gesehen habe, alles überschattet.
Ja. Definitiv. Aber das, wie gesagt, das Ende allein, das muss man auch erstmal können, dass eine Szene das so sehr über so ein Level hebt halt. Ne?
Genau.
Ich würde gerne noch einen kurzen Punkt einwerfen, Felo. Mhm. Ja?
Ja.
Der geht total unter. Aber ich finde ihn kurz erwähnenswert, dass wir ihn kurz ansprechen. Das ist auch Trappers letzte Folge.
Ja, stimmt.
Und
das ist wahr.
Das ist... Also, ich weiß, der hat sich erst im Laufe zwischen den Staffeln dann entschieden, nicht mehr wiederzukommen. Und der kriegt ja zwei quasi Verabschiedungsfolgen in der nächsten Staffel durch die Einführung sehr clever gemacht, dadurch, dass man BJ abholt. Also es ist sehr clever, wie man damit umgeht. Aber das hier ist tatsächlich auch sehr unspektakulär, Trippers Verabschiedung. Krass irgendwie, ne?
Das sind zwei Hauptcharaktere offscreen verschwunden.
Ja.
Henry stirbt offscreen und Trapper
ist einfach weg, wenn die wiederkommen.
Zieht ab, ist weg. In der nächsten Folge ist es so, dass Hawkeye aus dem Urlaub zurückkommt und stellt fest, dass Trapper verschwunden ist, der seinen Marschbefehl bekommen hat und nicht warten konnte auf Hawkeye und der ihn dann am Schluss irgendwie für ganz kurz verpasst, versucht ihm hinterher zu fahren. Das ist auch diese Willkür des Krieges, wird so gezeigt. Man hat keine großen Gelegenheiten, sich zu verabschieden oder irgendwas vorzubereiten oder sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. So wie es immer passieren konnte, dass einfach irgendjemand stirbt, kann es auch immer passieren, dass jemand abberufen wird, dass jemand einen Befehl bekommt, einen Marschbefehl, und man ist da als Soldat, als Rädchen, als kleine Figur in dem Spiel einfach hilflos und kann nichts dagegen unternehmen und kann nur reagieren und genau so. Blöd das ist, dass die Hauptfigur Trapper einfach von der einen Staffel zur nächsten weg ist, so signifikant finde ich es auch, dass er eben einfach verschwindet. Ja. Dass er halt nicht da ist und dass man da gar nichts machen kann.
Sie haben das super gelöst. Sie haben das auch in zwei tolle Folgen daraus gemacht. Dadurch, dass einfach der Schauspieler sich nicht zwischen den Staffeln einigen konnte über eine Vertragsverlängerung und auch nicht mehr bereit war, überhaupt davon zurückzukommen und so. Aber eigentlich, das geht halt so unter gegen Henrys Verabschiedung, aber es ist tatsächlich genauso Trappers letzte Folge nur darauf halt nicht ausgelegt gewesen und so halt. Ne? Somit hat Trapper, obwohl sie damit gut umgegangen ist, also, aber auch, das konnte die Serie an anderen Stellen auch nicht gut. Ich muss sagen, ich bin auch immer noch ratlos bei Frank Burns, wo uns dann auch nur erzählt wurde, der ist irgendwie nach Tokio und ist da verrückt geworden oder nach Seoul, und dann finden doch immer folgenlang diese Anrufe statt. Was hat er wieder gemacht? Ey, wenn ihr den findet, sperrt den ein und so, und dann wird er ja irgendwie befördert und so. Also das ist ja auch so ein ganz komisches Ende für die Figur, so als, weißt du, ne? Die letzte Folge ist dieser Junggesellenabschied ist die Hochzeit von Margaret und Colonel Penobscot. Und wo sie ihn eingegipst haben und wo sie ihn eingegipst in dem Hubschrauber weg haben und dann noch Frank Burns mit den Jungs in den Sumpf zurückgeht. Und in der nächsten Folge ist er dann weg und dann wird ja noch so, ja, hier, der hat wieder das und das gemacht. Da ist alles noch telefonisch. Auch irgendwie ein auch merkwürdig schneller Abgang, ohne dass man ihn nochmal
findet. Auch so ein komischer Offscreen-Abgang.
Ja, merkwürdig eigentlich so ein bisschen. Ne? Da hat Henry schon die große Nummer, also da hat McLean Stevenson im Gegensatz dazu schon die große Nummer gezogen halt, ne?
Muss man auf jeden Fall sagen, der hat eine richtige Abschiedsfolge bekommen, wenn das nicht das war, was er sich so gewünscht und vorgestellt hat, aber im Gegensatz zu den anderen hat der einen richtigen Abschied bekommen. Das passiert jetzt sonst später nur noch mal bei Radar, Und dann Stimmt. erst wieder ganz am Ende der Serie, als sie alle nochmal alle ihren Abschied
nehmen. Aber bei Raider war es auch so komisch. Der war ja dann auch nur noch ein bisschen dabei. Der war ja auch eigentlich raus und kam dann, war dann Folgen im Urlaub, kam dann nur so eigentlich für seine Verabschiedungsfolgen nochmal wieder. Ich glaube, da haben sie auch mit dem Schauspieler so den Deal gehabt, dass er dann nochmal für. Der kam dann aber nochmal wieder, um sich zu verabschieden. Und so halt. Ne? Da war ja schon Klinger groß am Rotieren und so. Ja, schon interessant. Aber wie gesagt, ich fand das mit Trapper hier nochmal erwähnenswert halt, ne?
Ja, auf jeden Fall, weil das ist ja quasi das Ende der dritten Staffel ist ein Abschied und der Anfang der vierten Staffel ist der nächste Abschied. Also das ist dieser Abschiedsübergang zwischen in der Serie, wo es ab da, wie du gesagt hast, sich die Serie ja auch ändert.
Aber es ist krass.
Da ist eine Zäsur.
Überleg mal, so eine Zeit wie die 70er und wir reden auch noch so 70er, 80er, 90er, wir reden, dass in den 90ern noch Serien abgesetzt wurden, weil Hauptdarsteller Frisuren geändert haben und so. Das Publikum wollte einfach keine Änderung. Ne? Da gibt es echt Beispiele. Das Schauspielerin, ja, die durften ihre Frisur nur mit, wenn der Sender zugestimmt hat, ändern oder Schwangerschaften mussten versteckt werden und so. Also, solche Geschichten, weil das Publikum wollte keine Veränderung. Und in den 70ern noch mehr. Und die verlieren mal ebenso zwei der drei Hauptfiguren im Prinzip und schaffen es trotzdem, noch geiler zurückzukommen im Prinzip. Und dann kommt noch dazu, man könnte ja sogar, wenn ich jetzt ein böse argumentierender Gregor wäre, würde ich sagen, offensichtlich waren die beiden doch nicht so wichtig für die Serie, wie sie gedacht. Also, weißt du, weil die beiden hatten ja so ein bisschen damit zu hadern, dass sie sich gegen Alan Elder so ein bisschen zurückgesetzt gefühlt haben und der Fokus zu stark auf Alan Elder war und so. Und also, wenn ich jetzt der böse Gregor wäre, könnte ich sagen, vielleicht offensichtlich hat, sagen wir es mal so, die Abgänge der beiden zur selben Zeit hat die Serie überlebt, sagen wir es zumindest so, oder?
Ja, also wenn Hawkeye gegangen wäre, das hätte die Serie nicht überlebt.
Glaube ich auch nicht.
Da können wir jetzt einfach mal, das können wir einfach mal als Gesetz nehmen. Aber tatsächlich, da hast du recht, die waren tatsächlich genau wie sie sich beschwert haben, beide nicht so wahnsinnig wichtig. Die waren austauschbar.
Genau, und das ist ja auch, hat ja auch gut funktioniert durch andere Figuren, die auch super geil sind und zum Teil noch besser, aber im Prinzip deren Funktion übernommen haben und zumindest mehr ausgearbeitet wurden. Gut, die hatten noch eine längere Zeit, aber ich glaube, auch da hast du recht. Ich glaube, den Abgang von Alan Elder als Hawkeye hätte man nicht so kompensieren können.
Nee. Das wäre schwierig geworden.
Vielleicht möglich,
Das hätte die Serie dann bestenfalls noch eine Staffel überlebt, aber die wäre wahrscheinlich dann in der Mitte der nächsten Staffel dann abgesetzt worden, weil das ist die Hauptfigur gewesen. Ohne den wäre es nicht
gegangen. In einem Paralleluniversum, die Frank Burns-Geschichte. Nur Frank als Hauptdarsteller. Ne?
Das hätte ich auch gerne gesehen. Also ich hätte gerne einen Spin-off mit Frank Burns gesehen. Ich muss da jetzt gerade an Ekel Alfred denken. Die Hauptfigur, so ein unsympathischer Widerling. Ein Herz und eine Seele.
Das ist wirklich geil. Der uns dann immer erzählt von den Nachbarn, die von drüben kommen und so halt. Ne? Und immer sich nur über die SPD lustig macht. Also aus so random, gut, das wäre ja eingedeutscht. Auf Deutsch, nee, gut, das war noch zu früh. Nee, doch, das war 90er. Und in einer Tour würde er Klaus-Jürgen Wusso-Anspielungen machen. Weißt du noch? Hat man doch in den 90er Jahren, wenn irgendwelche Amerikaner.
Bei Alf war das euer Planet, der Klaus-Jürgen Wusso-Anbieter.
Eine schrecklich nette Familie. Anscheinend hat man immer, wenn irgendein so amerikanischer Talkshow-Meister dran kam, die man einfach hier nicht so kannte, ne, war das immer Klaus-Jürgen Wusso. Das muss das Nonplusultra gewesen sein in den 90ern, was der deutsche Fernsehzuschauer kannte.
Habe ich das erzählt neulich beim Gorilla von Soho, dass ich irgendwann, also wir hatten, ich weiß nicht mehr, welchen der alten Edgar Wallace-Filme wir angeschaut haben, Schwarz-Weiß, ich glaube der grüne Bogenschütze, und wir alle überlegt haben, wer ist denn der Kommissar? Und irgendwann macht das so einen Blick und eine Stimme und wir sagen, Dr. Brinkmann, das war Klaus Jürgen Wusshoff als in Jung. Unglaublich.
Ja, komm, aber Alter, das ganz ehrlich, Felo, als hätten wir, hast du das damals nicht geguckt, als das damals lief?
Natürlich, ja, Schwarzwaldklinik, ich bitte dich, ne? Das haben wir gesehen. Ja, also, wenn die Musik anging, komm, wir machen jetzt Melodien raten, rate die Melodie.
Stimmt, ja.
Okay, das war jetzt so
das Glöckertal. Wie heißt das, Glöckertal oder irgendwie sowas? Ist egal, auf jeden Fall. Ich sag dir eins. Das muss einfach der Konsens gewesen sein, den kannte man einfach in den 90ern, wenn man Fernsehen geguckt hat.
Wer nicht? Ja. Das war Klaus Jürgen Wusow, Dr. Brinkmann. Ich weiß nicht mal, was der sonst noch gemacht hat. Tatsächlich weiß ich wirklich nur aus der Schwarzwaldklinik jetzt diesen einen Edgar Wallace-Film. Ich weiß aber, dass der sonst auch irgendwie gefühlt allgegenwärtig war. Aber außer Dr. Brinkmann er tippt, das ist gemogelt.
Was soll das heißen? Ich habe nur mal geguckt, ob ich eine neue E-Mail von einem Versanddienstleister bekommen habe. Und deshalb kann ich dir nur sagen, es hilft mir aber auch nicht weiter, weil wenn ich hier so gucke, was der so an Serien gemacht hat, der hat super viel Serien gemacht. Aber das sind so Auftritte in Serien. Das Größte war halt, er hat mal hier beim Traumschiff eine Folge gemacht, beim Tatort war er mal dabei, bei Ein Schloss am Wörthersee, wunderschönen Wörthersee.
Aber siehst du, das Traumschiff hätte ich jetzt vielleicht sogar noch
gewusst. Sogar öfters, der war zigmal hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann hat er in den 90er Jahren hatte er noch Klinik unter Palmen. Aber das war wahrscheinlich, ich glaube, da war er wahrscheinlich dasselbe in
vom Schwarzwald hier, in die
hier, Karibik. Da steht er, hier, da spielte er den deutschen Arzt Dr. Frank Hoffmann. Ja, das ist so, das steht hier wirklich. Da spielt den deutschen Arzt Dr. Frank Hoffmann. Ne?
Okay, also Ärzte-Serien. Könnten wir ja auch mal hier reinbringen in den Sumpf Ärzte-Serien. Schwarzwaldklinik und Klinik unter Palmen. Aber auch
so, na gut, dann hat er überall mal so geil.
Will das jemand sehen? Will das jemand hören? Genau, aber da draußen, sag doch mal.
Aber ansonsten war das hier viel, so weißt du, hier ein Fall für zwei und Rosemunde Pilcher Sachen, Wolfsrevier, aber so Gastauftritt. Das Größte war wirklich, und da war in 6 Folgen Derek, aber die waren auch über 20 Jahre verteilt. Also wird er wahrscheinlich 5-mal einen Mörder und 2-mal und einmal ein Dings gespielt haben. Was Filme angeht, ganz ehrlich, da kann ich dir, das sagt mir alles nicht. Der grüne Bogenschütze, das hattest du vorhin, ne? Agatha, ja. Lass das Morden sein, hat er gemacht. Ja. Hier, Heißer Hafen Hongkong.
Oh Gott.
Hier, den möchte ich sehen. Hier, 66. 6 Pistolen jagen Professor Z.
Wow.
Oh, hier.
Das ist gut.
Götz von Berlichen und mit der eisernen Hand. Der Bockerer, keine Ahnung. Nee, das sagt mir ansonsten alles nicht. Ansonsten du viel Fernsehauftritte und so viele, viele hier wetten das und sowas.
Wie kommen wir eigentlich gerade auf auf Klaus?
Ja, weil wir kämen darauf, wenn Frank Burns eine Fernsehserie bekommen hat. Frank Burns hat eine Fernsehserie bekommen und dann hätte er natürlich, wäre er wie Ekle Alfred gewesen. Und dann hätte man das in den 90ern synchronisiert, dass er dann immer sich
darüber aufregt. Ständig bei jeder Gelegenheit wäre Klaus Jürgen Wusow erwähnt worden, wie bei Alf. Ja, genau. Oh mein Gott. Wo wir gerade hinkommen. Okay, wir wollten jetzt,
entschuldige bitte, wir sind ein bisschen zu sehr abgeschwiffen, glaube ich.
Hey, wir haben schon so lange in diesem Podcast nicht mehr richtig gut, eine richtig gute Abschweifung muss man zelebrieren, das muss man genießen, das muss man ausnutzen.
Und sie ist erst gut, wenn du dich am Ende fragst, wie kamen wir eigentlich jetzt auf das nochmal vor 5 Minuten? Ne? Der deutsche Arzt Dr. Mindestens. Frank Hoffmann. Wenn das schon in deiner Rollenbeschreibung drin steht. Das ist sicher richtig gut gewesen. Ne?
Oh Mann. Bloomington, Illinois. Ich möchte den besten Analytiker von Bloomington, Illinois. Das hätte ja, na gut, ich meine, ein Prequel, aber dann wäre es nicht mehr mit McLean Stevens, aber vielleicht könnte man ein Prequel, heute würde man ja eh andere Schauspieler nehmen, ein Prequel. Der junge Henry Blake in Bloomington, Illinois, der sich so seine ersten Lorbeeren als Assistenzarzt oder irgendwie so als einer kleinen Arztpraxis oder so. Das wäre doch schön. ER Bloomington, Illinois. Und
entweder das oder einfach nur Just Henry. Weißt du,
ach Henry. Ja,
auf Deutsch wäre
mein Henry.
Lieber Gott Henry oder ach du meine Güte Henry oder so. Das wäre der deutsche Titel der Serie zu der Zeit gewesen. Ne? Oder er und Lorraine wären dann, oder Lorraine und Henry wären dann ein seltsames Paar. Wäre wahrscheinlich irgendwie sowas.
Ja, oh nein, das ist How I Met Your Mother. Wir kriegen in so vielen Staffeln, bis er irgendwann endlich Lorraine trifft. Ja.
Das wäre total super. Ja, ja.
How I Met Lorraine.
Ich glaube allerdings, da ist die Zeit wahrscheinlich wirklich jetzt ein bisschen für abgefahren für so ein Spin-off, oder?
Ja, schade, schade, ja. Oh Gott.
Also ich muss dir sagen, kleiner Exkurs, ich habe tatsächlich mir mal von Gary Bockhoff den Spin-off für diese Raider-Serie Walter angesehen, also die Pilotfolge. Und ich muss sagen, es war mega schnarchig, ehrlich gesagt, obwohl es nur 20 Minuten waren.
Ich habe es versucht und ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube, ich habe sie sogar auch ganz gesehen.
Es ist nicht, irgendwas darin. Es ist nichts, was einem hängen bleibt oder wo man sagt, da will ich mehr gucken. Das fanden die anscheinend auch halt, ne?
Ich fand ja Aftermath ziemlich gut. Das mit Colonel Potter und Klinger und Father Mulcahy, das ja auch nur 1,5 Staffeln lief. Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, aber Walter, allein, dass sie es Walter genannt haben und nicht Raider.
Ja, und das W-A-A.L. Also, ne, ja, beim Mel, ja, das ist, weil, wie gesagt.
Und dann ist er, glaube ich, Polizist.
Ja, ja. Assoziiere ich gar nicht mit ihm, weißt du?
Nee, überhaupt nicht. Es passt gar nicht, sogar überhaupt.
Also, ich habe es gesehen. Man kann die Folge auf YouTube gucken. Also, wenn man möchte, können wir vielleicht auch, wenn wir sie finden, in den Shownotes verlinken und so. Aber ehrlich gesagt, ich hatte auch mal irgendwann mal überlegt, ob ich dir vorschlage, die zu besprechen. Aber ich finde da nichts Besprechenswertes dran, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, ich glaube, das war auch so mein Gedanke, als ich die gesehen habe. Ja. Also ja, die Folge selber erinnere ich mich nicht mehr an, aber an diese Überlegung schon.
Ich habe es dann gelassen. Wenn ich, du, wenn ich schon sage, du, das lasse ich lieber, ne, dann.
Das ist ein schlechtes Zeichen.
Ja gut, wird es einen Grund haben, dass sie die nicht veröffentlicht haben und so. Also nicht als Serie gemacht haben. Ne?
Ja, schade für Gary Barkov, aber leider, das hätte man, nun ja. Es ist eh schade. Eigentlich hätte so ziemlich jeder der Charaktere ein Spin-off verdient. Es wäre bei jedem von denen, bei allen, von Margaret bis Winchester, bis Burns, bis Hawkeye, Trapper, alle hätten sie Spin-offs verdient. Es wäre bei allen interessant gewesen. Also Trapper hat ja seinen Spin-off bekommen, zwar mit einem anderen Schauspieler.
Mit Bonanza, ne? Aber ich muss dir sagen, ich war nie so ein Trapper-John MD-Gucker. Ich hatte mir die Pilot-Episode dann mal angesehen, nachdem ihr die im Sumpf besprochen hattet. Mhm. Und da habt ihr ja auch erwähnt, dass da auch dieses eine Bild hängt, glaube ich, ne, von Smash und so. Da hängt ein Foto von den Jungs, also aus so ein Szenenbild aus Smash. Aber ich muss sagen, ich bin einfach so, abseits von Scrubs, bin ich kein so großer Krankenhaus-Serien-Gucker, weißt du?
Ist bei mir auch nie so, es ist nie so ein Genre gewesen, auf das ich so richtig stehe. Das muss dann schon einen guten Grund geben, dass ich es gerne anschaue. Aber Trapper John MD habe ich in den 90ern schon gerne gesehen. Irgendwie hat mir das gefallen. Würde ich jetzt aber, also für die Besprechung habe ich es mir dann nochmal angeschaut. Das ist ja auch schon wieder lange her. Aber hat dann auch nicht so gezogen, dass ich das jetzt.
Die Komplettbox dein eigen nennst, ne?
Der ist ganz bestimmt nicht, nee. Naja. Aber andererseits, wenigstens ist das ein Mesh-Spin-Off.
Ja.
So viele gab es nicht. Und die Serie hätte super Potenzial
von auf jeden Figuren, Fall. Dafür von den Figuren auf jeden Fall. Das Problem ist halt, die hättest du dann alle aus diesem Vertrauten rausnehmen müssen und im Prinzip in ihrem Leben danach halt zeigen müssen. Und das ist schon, kann ich mir vorstellen, auch ein Risiko halt, gerade auch zu der Zeit und so. Ne? Weil du kannst dir ja nicht einfach sagen, die sind jetzt in einem anderen Mesh oder in irgendwie, du hättest ja dann wirklich aus der Sache, das haben sie ja auch gemacht mit Aftermath, aber du hast ja gesehen, auch das hat nicht so funktioniert halt, ne?
Also ich fand, es hat sehr gut funktioniert bei Aftermath, es kam nur nicht.
Ja, ich meine ja.
Und in der zweiten Staffel wurden tatsächlich die Episoden auch schlechter. Also man hat dann auch gemerkt, eine Staffel lang ging das richtig gut und dann hat es nicht mehr so gezogen, dann hat die Qualität nachgelassen und dann nach ein paar Episoden der zweiten Staffel haben sie es dann abgesetzt. Und es hätte, wenn man da gut schreibt und ein mutiges Setting macht, wäre das für jede dieser Charaktere interessant. Vor allem ist ja diese Heimkehrer-Problematik bei Kriegsheimkehrern ja ein ganz großes Thema. Da mutig was zu machen und zu sagen, so, die haben jetzt gerade den Krieg durchlebt, die haben die Hölle durchlebt, wie kommen die jetzt eigentlich in ihrem Zivilleben damit klar? Wie kommen die damit klar, dass die jetzt das alles erlebt haben und jetzt nicht mehr nach diesen Regeln funktionieren können? Das wäre super spannend.
Also ich bin gedanklich immer noch bei dem Ekel-Alfred-Konzept mit Frank Burns und meine Traumvorstellung wäre, der Nachbar ist, die Koslowskis waren ja immer bei Ekel-Alfred die Nachbarn, glaube ich, ne? Das ist, der Nachbar ist Colonel Flagg.
Oh Gott. Ja, okay, dann ist es aber eine echt so eine richtige Sitcom.
Ich glaube, die wären auch ein gutes Duo, muss ich sagen. Also,
der auch immer nur über den Zaun rüberschaut.
Ja, man sieht das Gesicht nicht so ganz. Ich halte mich in einem permanenten Zustand vollständiger Verwirrung. Nur so kann er die Ordnung aufrechthalten.
Ja, ja.
Man kann mir nicht die Wahrheit entlocken, weil ich die Wahrheit nicht kenne. Ach ja, wir haben ja auch schon mal über Colonel Fleck geredet, auch eine schöne Folge.
Ja, ja, oh ja, Colonel Fleck, großartige
Figur. Ja, auch, aber sie hatte ihre Zeit und irgendwann war es dann vorbei und man musste auch in der Serie, das hat die Serie ja auch gelernt, dass man muss dann weitergehen und bei manches, irgendwann muss man manches hinter sich lassen. Und tja, wir haben jetzt mit dieser Folge auf jeden Fall Henry Blake hinter uns gelassen, ne?
Ja, aber ich hoffe mal anders als die Serie, dass er bei uns nochmal
auftaucht. Ja, da bin ich mir.
Aber es ist tatsächlich schon so dieses Gefühl, wir reden ja, wenn wir über MASH reden, ja dann noch meistens dann über die späteren 7 Jahre. Da kommt Henry kam einfach nicht so oft vor bei uns und da war es irgendwie gerade ganz gut, mal diesen Abschied zu machen. Nur, dass wir uns eben das Hintertürchen offen lassen. Ich möchte zum Beispiel demnächst, ich bin in diese Folge geraten, in der Hawkeye die Toilette entführt.
Die fahrende.
Und da ist ja Henry Blake auch dabei. Wir können jetzt also nicht alles ausklammern, wo Henry Blake drin vorkommt, nur weil wir ihn jetzt haben sterben lassen. Wir lassen ihn wieder zum Leben
erwecken. Ich fand ja auch noch 2 Erwähnungen von ihm später in der Serie, etwas erwähnungswert. Gleich relativ zu Beginn, wenn BJ in den Sumpf einzieht, bauen die ja diese Henry Blake Gedächtniskneipe auf. Ne? Ja, also mit dieser Gedächtnisbar halt. Ne? Und dann kommt der Burns zurück, weil es ja plötzlich Potter gibt und der also doch nicht im Kommandantenbüro lebt und der muss ihn wieder in den Sumpf und dann müssen sie die Henry Blake Gedächtnisbar wieder abbauen. Ein großer Schandfleck und so. Denn man wollte den ersten Betrunkenen selber rauswerfen und sagte wahrscheinlich, ist man das selber. Mhm. Das fand ich noch eine schöne Erwähnung. Und später in dieser Folge, wo Hawkeye aus diesen ganzen 20 Millionen Zungenspachteln, die aus Versehen zu viel bestellt werden, doch diesen Turm baut, dann sagt er doch, wir kriegen doch so absurd viele von diesen Zungenspachteln, dass das noch für 5 Kriege reichen würde.
Oh ja,
und da
ja.
sitzt doch irgendwann Hawkeye in der Bar und ist ganz deprimiert und hat so einen riesen Haufen von diesen Zungenspachteln und sagt, ey, wo die herkommen, wo die sind, da kommen noch, können noch so, sind noch so viele. Hier, Trapper ist nach Hause gekommen, da wirft er das Ding weg, nach Hause gefahren, dafür ist BJ hier. Und Henry Blake, Gott hab ihn selig, und dann zerbricht er doch diesen Zungenspachtel, ist von uns gegangen, dafür kam Colonel Potter und so. Und das ist auch nochmal eine sehr schöne Erwähnung, dass sie, das war Jahre später, diese Folge, dass sie Henry Blake und mit diesem Zerbrechen des Zungenspachtels nochmal seinen Tod erwähnen. Das fand ich auch schön.
Ja, der ist nicht einfach vergessen worden. Der ist nicht aus der Serie rausgeschrieben worden. Der wäre zwar wahrscheinlich nicht wiedergekommen, aber der ist nicht einfach weg und vergessen, auch so wie Radar ja auch nicht weg und vergessen ist. Sie werden erwähnt. Es wird zum Beispiel dann später ja auch nochmal in dieser Zeitkapsel, die sie da am Ende der Serie machen.
Der Fischer, vom Angel, ne?
Vom Angelhaken. Da waren ja auch nochmal Henry Blake und Radar erwähnt, der Teddybären und der Fischhaken von Henry. Also die sind immer noch in der Erinnerung, sind sie da geblieben, die Charaktere, die gegangen
Absolut,
sind.
Absolut, ja. Ich habe noch einen, lass uns noch einen kleinen letzten Punkt, jetzt habe ich doch noch einen. Ne?
Ja.
Wenn er nicht gestorben wäre, nochmal wiedergekommen wäre, hätte der mit Potter im späteren MASH funktioniert? Hätte er und Potter in 10 funktioniert? Also hätte Henry Blake kommt irgendwann in Staffel 9 mal für eine Folge zurück, als Gastdarsteller.
So.
Hätte er mit Potter funktioniert? Und hätte das, würde er ins spätere MASH noch reinpassen? Schwierig, ne?
Also man müsste jetzt ein gutes Szenario schreiben, dass Henry irgendwie als ziviler Berater zurückkommt oder also allein die beiden, die sich dann so ein bisschen so den Hahnenkampf, das war mal mein Lager,
das würden die nicht
und was
machen,
haben sie
da
aus meinem Lager gemacht, das könnte... Weiß ich nicht.
Nee, ich glaube, das würden die auch nicht machen, die Figuren. Das ist,
nee.
Ne, ich glaube, weder Potter ist noch der Typ und Blake will das ja gar nicht wieder haben.
Ja, ja. Nee, ich glaube, es könnte sein, dass die in so einem Szenario, könnte ich mir gut vorstellen, dass die dann mal aneinander geraten am Anfang, dass es so kurze Momente gibt und dass die sich dann aber gut vertragen.
Ja, glaube ich auch.
Also
ja.
Sowas könnte ich mir da gut vorstellen. Aber interessanter Gedanke. Also man könnte jetzt so ein bisschen Fanfiction schreiben, ein Drehbuch für Henrys Rückkehr.
Was, wir könnten, das könnte, ein Fanfiction, könnte man ja mal die, ja, die geneigte Hörerschaft fragen. Was wäre ein gutes Szenario für eine mögliche Rückkehr von Henry Blake in der Serie gewesen? Was wäre der Grund? Ist er der große Wäschemeister, der irgendwie die perfekte Stärkung empfunden hat oder so? Oder hat er einen Motor entwickelt? Irgendwas, was nicht medizinisch ist, wäre super. Weißt du, vielleicht erfindet er mal irgendwas. Henry Blake, die Chefwäscherin.
Ja, also gut. Oder, wer weiß, Zombies. Kommt er als Zombie wieder?
Ganz genau.
Auch das wäre möglich. Kennst du das bei den Avengers, diese What-If-Geschichte, wo sie alle als Zombies, muss ich mir auch mal wieder anschauen.
What-If-Mash meinst du jetzt?
What-If-Mash, What-If-Mash und Zombies. All die Toten kommen als Zombies wieder und angeführt von Zombie Henry Blake.
Ja, ich muss ganz das ehrlich sagen, auch ich überlege da auch und ich glaube, so richtig kann ich ihn mir später in der Serie nicht mehr vorstellen.
Nee, hätte nicht gepasst. Ne? Henry gehört in diese ersten drei Staffeln. Ja. Und da gehören Henry und Mesh und auch Trapper und die albernen Klamaukfolgen und alles, das gehört zusammen. Auch der Hawkeye aus den ersten drei Staffeln passt, würde nicht mehr in die spätere Serie passen. Die passen alle nicht mehr. Auch Margaret und Frank würden da nicht mehr reinpassen. Stell dir vor, Frank käme am Ende nochmal wieder. Würde auch überhaupt nicht reinpassen. Trapper, noch am ehesten, weil der wahrscheinlich am
anpassungsfähigsten ist. Und am wenigsten Eindruck hinterlassen hat, muss man aber auch sagen. Ne?
Ja, und weil er eine Sympathiefigur ist und tatsächlich ein bisschen blass ist einfach. Aber das hätte... Trapper ist blasser und konturloser als Henry.
Absolut, nein, ist er wirklich. Also der ist, ich glaube, deshalb konnte man das mit BJ auch so gut punkten und so halt. Ne? Also ich finde auch, dass, auch wenn ich mir so Folgen ansehe, Trapper lässt... Also ich kann den schon verstehen, dass der Darsteller meinte, der hat einfach nicht viel zu tun und ist eher so der Stichwortgeber für Hawkeye. Also ich finde das bei ihm viel schlimmer als es bei, also bei BJ, der hat schon eine eigene Figur, eine eigene Persönlichkeit und so und auch ein eigenes Charisma und das hat man Trapper nicht so zugestanden.
BJ steht auch im Schatten von
Hawkeye. Ja, aber nicht
Hawkeye.
So extrem.
Aber nicht so stark und BJ ist viel mehr eine eigene Figur, ein eigener Charakter, der auch für sich in seinen eigenen Geschichten funktioniert. Und bei Trapper, selbst wenn sie ihm eigene Geschichten geschrieben haben,
welche?
Fällt der
also die
nicht
einzige,
auf.
Die mir mit Trapper einfällt, ist, wo er das Kind aus dem Minenfeld mit dem Hubschrauber holt, ehrlich gesagt. Aber sonst,
mehr fällt mir
jetzt so ad hoc nicht ein. Aber es sind immer Hawkeye.
Am Anfang mit dem, den Boxkampf, wo er um die Schwester boxt.
Ja.
Aber er ist halt die ganze Zeit einfach nur der grinsende Sonnyboy. Hawkeye, der irgendwelche großen Krisen durchmacht. Das ist zum Beispiel diese Sache mit diese Folge, wo Hawkeye nach einer Drei-Tage-Schicht einfach nicht mehr schläft und vollkommen psychotisch wird und dann mit dem Jeep oder mit einem Laster die Offizierslatrine entführt, um die nach Nordkorea zu bringen, aber dann vorher einschläft, weil dann das Schlafmittel plötzlich gewirkt hat. Hawkeye kriegt total die Krise, der dreht total durch, der dreht hohl, weil ihn das ganze Leid und Elend des Krieges nicht zur Ruhe kommen lässt. Und das ist auch in den ersten drei Staffeln, ich weiß gar nicht, wann die zweite Staffel. Und Trapper, den lässt das alles, das kommt nicht an den ran. Der hat nicht diese Tiefe, die halt Alan Elder unbedingt für Hawkeye haben wollte. Hawkeye, der muss Drama, der muss Tiefe, der muss Pathos kriegen und Trapper kriegt das alles nicht. Trapper steht daneben und grinst und lächelt und fühlt zwar mit, aber fühlt selber nicht so viel, dass ihn das alles so mitreicht. Dagegen ist dann BJ, also du musst einfach nur mal auf die Mimik achten. BJ hat so Mike Farrell, der hat so diesen Dobermann-Blick, diesen traurigen Hundeblick. Das kann der. Der kann von frech gucken, frech grinsen, so diesen traurigen Hundeblick, gerade dann mit dem Bart später noch. Dieses traurig Gucken, das konnte Wayne Rogers nicht. Das hat Trapper in den ganzen drei Staffeln nicht einmal hinbekommen. Dagegen frech grinsen, das konnte der immer. an dem ist das alles abgeperlt und das macht leider die Figur so uninteressant.
Ich habe mich gefragt, mit diesen Figuren haben sie es ja bewiesen, dass sie es auch können, so schreiberisch, obwohl sie so einen starken Alan Elder und so eine starke Figur wie Hawkeye haben. Haben sie aus diesen Abgängen vielleicht gelernt, dass man das vielleicht ein bisschen mehr ausbauen muss, auch um den Schauspielern gerecht zu werden. Vielleicht ist das so ein Lernprozess auch gewesen, dass man gesagt hat, wir können ja das eine machen und trotzdem auch das andere. Also trotzdem einen starken Hauptdarsteller haben, eine starke Hauptfigur, aber wir geben den anderen auch was Interessantes zu tun und haben so ein bisschen gelernt aus diesen eher doch nicht so ganz guten Abgängen, die wir da in den ersten drei Staffeln quasi hatten, ne?
Das hat man ja am Ende der Serie wirklich durchaus gemerkt, dass sie da was gelernt haben, dass sich diese Figuren entwickelt haben.
So, weißt du, in der letzten Staffel, wie geil sie auch mit Winchester klarkommen und mit dem zusammen einen trinken gehen und so, weißt du, und zusammen, da gibt es so eine Szene, so, da gehen die einfach so zusammen, die schlendern da so lang, gehen zusammen auf noch ein Getränk in die Offiziersbar und das wäre mit Frank Burns gar nie so gelaufen und so, ne?
Ja, aber es ist trotzdem nicht einfach nur Harmonie und eitel Sonnenschein. Winchester ist immer noch der Antagonist im Sumpf, ist immer noch der Gegenpart, aber er ist nicht mehr der Feind.
Genau. Ja, und du bist halt wie mit Kollegen, du bist mit jedem auch nicht dicker, aber wenn es dann, wer macht die nächste Runde, ist ja trotzdem auch jemand, der eine andere Runde mal bezahlt. Ja. Dann muss ich, wenn ich mit den beiden trinken gehe, muss ich vielleicht nur einer der drei Bieren bezahlen, statt alle drei. Weißt du? Genau. Folge mir für mehr Tipps, was Alkoholkonsum angeht, Felo. Gerne.
Wow, wie lange reden wir?
Ja, wir haben es jetzt ein bisschen.
Ich glaube, wir haben gefühlt vor einer Stunde oder so aufgehört.
Wir sind ja immer wieder zu Punkten zurückgekommen. Und ich finde, die ist, ich glaube, jetzt sind wir auch am Ende, aber für eine 20-Minuten-Folge so lang zu reden, ist auch eine Kunst, weißt du?
Nee, ich finde es aber auch eine Folge, die genau diese Themen einfach mal aufgebracht hat. Also diese Episode, die, wenn dieser Schluss nicht wäre, so harmlos und nett wäre und so belanglos und die durch diesen Schluss so eine Hammerfolge wird. Ich finde, es ist gut, dass diese Folge das schafft, einen mal darüber nachdenken zu lassen, wie eine Fernsehserie mit ihren Charakteren umgeht und was man da so alles noch machen, daraus lernen und machen kann. Finde ich gut. Also hat sich gelohnt, sich das anzuschauen, auch wenn man überlegt, wie lang dieser Podcast, wie lang es den jetzt gibt. Ich kann mir das nie merken. Und jetzt reden wir über den Tod von Henry
Blake. Ja, tatsächlich sogar. Du hast ja so Listen aufgestellt mit Folgen, die schon besprochen wurden, damit ich nicht alle Nase lang nach derselben Folge wahrscheinlich frage. Hast du die mit dem Scharfschützen schon besprochen? Ja, schon dreimal hast du das gefragt und so. Und da habe ich letztens erst durchgeguckt und gesagt, krass, die hast du echt noch nicht drin gehabt und so. Ne? Ja. Aber du hast ja gesagt, so oft guckst du sie ja nicht.
Ja, aber es sind die großen, wichtigen Folgen, die zum Teil echt alle noch fehlen. Die Doppelfolge aus der vierten Staffel, was dem Anfang fehlt auch noch. Der Einstieg von BJ ist auch noch nicht besprochen worden. Das ist auch sowas, was ich eigentlich meinen müsste schon ganz dringend mal längst besprochen werden, ist auch komischerweise noch nicht vorgekommen. Genauso wie natürlich die Abschlussfolge, das sind aber auch immer so Sachen, wo man denkt, das muss natürlich Goodbye Farewell und eben muss am Ende des Podcasts.
Ja, aber warum eigentlich? Schon, das ist schon hart, ne?
Aber eigentlich möchte ich ja ans Ende des Podcasts am Anfang war das Feuer bringen. Kennst du noch den Film mit Ron Perlman, die Urzeitmenschen, die auf der Suche nach dem Feuer sind?
Ja, weil klar.
Am Ende von MASH kam das Richtig, Feuer. Das war das große Buschfeuer, das das Set verwüstet hat am Ende der Dreharbeiten. Naja, okay, das sind jetzt...
Mögen es noch in vielen Jahren erst sein, das Ende.
Ja, ja. Aber jetzt, glaube ich, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Hörerfeedback und so haben wir gerade nichts Neues. Ich kann euch da draußen nur bitten, mal ein bisschen was zu schreiben. Ihr wisst, Blue Sky in den sozialen Medien und Facebook, da sind wir noch mehr Blue Sky als Facebook.
Ja, ja.
Um Facebook kümmert ihr euch lieber nicht, weil da schaue ich eh nie hin. Ansonsten gibt es auf der Seite unter den Shownotes die Kommentare, die ihr hinterlassen könnt. Könntet ihr mal wieder machen. Könntet ihr, wenn ihr das wollt. Hat schon lange keiner mehr getan. Aber ganz ehrlich, müsst ihr auch nicht. Einfach weiter sagen. Tut's auch. Und weiterhören. Und wir reden auch so gerne miteinander.
Das stimmt.
Ja. Und ansonsten vielen Dank, Gregor, dass du diese Folge vorgeschlagen hast.
Gerne. Ich habe zu danken.
Schlag ruhig weiter Folgen vor denen ich mich so lange drücke.
Ich werde es versuchen.
Ja, Der Tod von Henry Blake. Wir haben vorhin auch mal ganz traurig in die Kamera geschaut.
Oh ja.
Wir betroffen. Ja, ja.
Mach's gut. Mach's gut, Henry.
Ach, Henry. Oh, Henry, lieber Henry. Ja, in dem Sinne, macht ihr da draußen das auch gut und lebt noch im anderen Podcast flott und in Frieden, würde ich sagen. Hier an dieser Stelle goodbye, farewell und mach's gut, Henry. Und ja, wenn ich jetzt, Moment, wo habe ich denn das Soundboard? Ich mach so schön, ich halte mal keinen Schluss ein. Gregor, sag nochmal was Intelligentes in den Schluss.
Wie auf Wiederhören. Und pass auf
Wiederhören.
Und immer den Himmel im Auge behalten.
Oh, der ist gut.
Eben noch was ansprechen, da dachte ich mir besser nicht, weil ich musste sehr schmunzeln eben, deshalb habe ich eben so geschmunzelt. Ich poste das mal in den Chat. Ich habe einen Tatort gefunden, wo Klaus-Jürgen Wusso mitgespielt hat und ich musste sehr, ich habe das mal in den Chat gepostet. Es ist die Folge heißt Tatort Freund Gregor und Klaus-Jürgen Wusso war Gregor.
Nein, Klaus-Jürgen Wusso war Gregor.
Ich musste eben so, deshalb habe ich eben auch so geschmunzelt.
Die Rolle seines Lebens.
Hier, der 101. Tatort, das war 1979, der 101. schon. Hier, Freund Gregor, Klaus-Jürgen Wusso war Gregor.
Und dann kamst du.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.